Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal mit einem politökonomischen Jahresrückblick mit Tom Krebs. Der ist Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim und außerdem Mitglied der Mindestlohnkommission. 2024 ist sein Buch erschienen mit dem Titel Fehldiagnose: Wie Ökonomen die Wirtschaft ruinieren und die Gesellschaft spalten. Hallo, Herr Krebs.
Ja, hallo.
Bevor wir jetzt über die Ökonomen reden, Mindestlohnkommission, finde ich voll spannend. Da sitzen sie zusammen, am Ende kommt ein Mindestlohn rum, den ich persönlich immer für viel zu niedrig halte. Darum soll es nicht gehen. Wie kommt der zustande? Wie arbeitet diese Kommission? Was machen Sie da den ganzen Tag?
Well, den ganzen Tag arbeiten wir nicht dran, sondern gelegentlich. Das ist vielleicht auch ein Problem. Das sind Ehrenämter. Und es gab ja auch einen Dissens beim letzten Beschluss der Mindestlohnkommission. Und dieser Dissens hat dann auch dazu geführt, dass es eine minimale Mindestlohnerhöhung gab. Und ich auch das kritisch betrachte in meinem Buch. Und ich auch denke, also ich rede von der Anhebung des Mindestlohns nicht auf 12 Euro, wie es ja von der Politik beschlossen wurde, sondern der Folgeanhebung dann auf 12,41 Euro zuerst. Und jetzt kommt nochmal eine andere Mini-Erhöhung auf 12,82 Euro dann, das also bei Weitem nicht ausreicht, um die Inflation auszugleichen. Und das war genau auch die Diskussion in der Mindestlohnkommission. Jetzt habe ich immer noch nicht viel gesagt, wie wir arbeiten. Ich habe schon mal gerade vielleicht den wichtigsten Punkt übermittelt, finde ich, dass zum ersten Mal geschehen ist, dass es Dissens gab in der Mindestlohnkommission. Also die Mindestlohnkommission setzt sich zusammen aus 3 Mitgliedern von der Arbeitgeberseite und 3 Mitgliedern von der Arbeitnehmerseite, also in Gewerkschaften, und 2 sogenannten wissenschaftlichen Mitgliedern. Ich bin eines dieser wissenschaftlichen Mitglieder. Wir sind eigentlich auch nur beratend dabei. Wir sind überall dabei, aber am Ende heben wir nicht die Hand. Und wie gesagt, es gibt eben 3 und eine Vorsitzende, die auch noch stimmberechtigt ist. Also 7 stimmberechtigte Mitglieder. Und die machen einen Vorschlag, ich sage auch immer einen Vorschlag, wir sind nicht die Europäische Zentralbank, obwohl einige Mitglieder der Mindestlohnkommission das anders sehen. Ich finde das vermessen. Wir machen einen Vorschlag und die Bundesregierung am Ende muss diesen Vorschlag annehmen oder kann ihn auch ablehnen. Wenn sie ihn annimmt, muss sie ihn in ein Gesetz, in eine Verordnung gießen. Das heißt, am Ende beschließt der Bundestag übrigens über die Erhöhung des Mindestlohns. Und was jetzt 2023 passiert ist, ist, dass nachdem der Mindestlohn dann auf 12 Euro angehoben wurde, hatte in 2023, also letztes Jahr, die Mindestlohnkommission die Aufgabe jetzt zu sagen, naja, wir hatten diese Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, hatte die Regierung entschieden vor eigentlich dieser hohen Inflationsphase. Ja, also bevor die Lebensmittelpreise sich kumulativ um 30% gestiegen sind und bevor insgesamt die Inflation in 2022 und 2023, also insgesamt durchschnittlich die Preise um 13% gestiegen sind. Aber man muss immer bedenken, Lebensmittel sind viel stärker gestiegen und die sind ja viel wichtiger für viele Haushalte. Und wir hatten eigentlich die Aufgabe jetzt zu sagen, naja, der Mindestlohn ist einmal auf 12 Euro angehoben worden, weil er immer zu niedrig war, weil vorher die Mindestlohnkommission ihren Job auch nicht so richtig gemacht hatte, würde ich sagen. Auch mit der Zustimmung teilweise der Gewerkschaften, die haben sich da auch nicht durchsetzen können. Das muss ich auch ein bisschen. Aber diesmal in 2023 hat die Gewerkschaftsseite, also die Arbeitnehmerseite, ganz klar gesagt, naja, wir hatten jetzt diese hohen Inflationsraten, alles ist viel toll geworden, das müssen wir ja berücksichtigen. Und da hat die Arbeitgeberseite einfach gesagt, nein, interessiert uns nicht. Und die Arbeitgeberseite hat auch noch was anderes gesagt. Sie hat eigentlich immer so ein bisschen versucht zu suggerieren, dass diese 12 Euro Mindestlohnanhebung, weil die ja durch die Politik im Wahlkampf entschieden wurde und dann durchgesetzt wurde, dass die nicht legitim war und dass die eigentlich nicht interessieren sollte für die Mindestlohnkommission. Was ich dann so gedeutet habe, und darüber spreche ich auch im Buch, dass die Mindestlohnkommission eigentlich das Mindestlohngesetz missachtet hat. Denn die 12 Euro Anhebung stand ja im Mindestlohngesetz. Nochmal, die Bundesregierung beschließt oder der Bundestag beschließt Gesetze, nicht die Mindestlohnkommission. Wir haben nur einen Auftrag, Vorschläge zu machen. Aber das ist üblich in Deutschland. Es gibt Kommissionen, wo wir Mitglieder haben, die eigentlich das, was sie beschließen sollten oder vorschlagen sollten, eigentlich prinzipiell ablehnen. Also wie gesagt, in der Mindestlohnkommission, ich würde sagen, die Hälfte der Mitglieder würde lieber keinen Mindestlohn haben. In solchen absurden Situationen ist man, also die Arbeitgeberseite. Und Sie finden natürlich immer einen Ökonom, das ist übrigens auch interessant, ist es für die Arbeitgeberseite immer ganz einfach. Sie können zufällig aus irgendeiner Universität einen Ökonom nehmen, der wird immer auf Ihrer Seite sein und immer sagen, oh, wir müssen vorsichtig sein. Das ist ganz einfach. Wenn es für die Arbeitnehmerseite sehr schwierig ist, jemanden zu finden, der Sie vertreten kann. Ja.
Woher kommt das?
Ja, weil da kommen wir jetzt auf die Ökonomenzunft und wer die Hochschul die Stellen an den deutschen Hochschulen im Bereich Volkswirtschaftslehre besetzt. Ja, das sind natürlich alles Ökonomen, die tendenziell sehr marktliberal unterwegs sind. Und das ist ja auch ein bisschen das Thema des Buches, Marktliberalismus. Und dieser Marktliberalismus ist eine sehr unterkomplexe Theorie von Wirtschaft und Gesellschaft und eine unterkomplexe Theorie des Arbeitsmarktes. Und in dieser unterkomplexen Theorie gibt es keine Machtverhältnisse. Und in dieser unterkomplexen Theorie des Marktliberalismus ist der Arbeitsmarkt wieder Markt für Äpfel und Birnen, also vollkommener Wettbewerb. Und jede Einführung des Mindestlohns ist ja eigentlich ein gesetzlicher Eingriff in das Preissystem. Und das Preissystem oder in diesem Fall das Lohnsystem, der Markt ist heilig für diese Leute meistens. Und insofern führen sie häufig immer eine Fehlanalyse durch. Das heißt, sie sagen zuerst immer, naja, in meiner marktliberalen Welt würde der Mindestlohn immer zur Arbeitslosigkeit führen. Das ist ja die Diskussion, die wir haben.
Von Anfang an war das die Diskussion, selbst als es noch 8 € oder
Und
8,50 €
sie
und
lagen immer verkehrt. Und sie lagen immer verkehrt. Und natürlich die erweiterte Theorie sagt uns, es gibt auch ökonomische Theorien, die haben wir dann seit 20 Jahren entwickelt und seit 20 Jahren haben wir Evidenz dafür gesammelt, dass es eben nicht stimmt, dass es einen großen Bereich gibt, wo der Mindestlohn die Beschäftigung nicht drückt, sondern sogar ausweiten kann und die Produktivität erhöht. Dafür haben wir dann in den letzten 20 Jahren Evidenz gesammelt, aber natürlich die einfache marktliberale Theorie sagt erstmal, und die ist der Referenzpunkt für die meisten Ökonomen in der öffentlichen Diskussion. Das ist auch meine Kritik im Buch. Die meisten Ökonomen, die öffentlich unterwegs sind und sich an der öffentlichen Debatte beteiligen, beginnen einfach erstmal mit dem Modell einer Marktwirtschaft oder einer sozialen Marktwirtschaft, die so ein bisschen der Theorie entspricht, die wir in der VWL-Einführungsvorlesung immer präsentieren, würde ich sagen. Das ist die Theorie einer sozialen Marktwirtschaft, die hauptsächlich die FDP-Theorie nenne ich das. Ja. Also die sich die soziale Marktwirtschaft erstmal vorstellt als ganz viel Marktwirtschaft und ein Sozialstaat. Also der Sozialstaat, da kommen wir ja auch noch ein bisschen drauf, der kommt schon vor. Also auch ein Marktliberaler wie Hayek würde nicht sagen, dass wir keinen Sozialstaat brauchen. Marktliberale möchten vielleicht tendenziell den Sozialstaat klein halten aus Anreizproblemen, aber erstmal würden sie ihn nicht abschaffen. Das stimmt eben nicht. Aber sie denken erstmal, alles andere kann der Markt machen. In dieser Märchenwelt, wie ich sie manchmal nenne, fiktiven Welt, ja, dieser fiktiven Welt braucht es keine Gewerkschaften. Das ist ja schon mal das Interessante, weil, wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist ja auch ein perfekter Markt und jeder Eingriff und Machtverhältnisse spielen keine Rolle in solchen Märkten und deswegen braucht es in dieser marktliberalen Welt auch keine Gewerkschaften. Deswegen haben viele Ökonomen auch kein Verständnis dafür, warum es Gewerkschaften gibt. Das fehlt ihnen einfach intuitiv. In dieser marktliberalen Welt, jetzt komme ich noch übrigens weiter, braucht es auch keine Politik, die einen Plan hat, weil der Markt hat ja den Plan. Und wir haben ja gesehen mit der Ampelregierung, wo das hinführt, wenn die Politik planlos agiert. Das ist auch das Problem. Ich glaube, das hat uns mal gezeigt. Aber natürlich, die FDP übrigens und auch die Union teilweise trotzdem geht in den Wahlkampf mit der Idee, wir brauchen keinen Plan, weil der Markt hat den Plan. Also ich übersetze mal das FDP-Wahlprogramm für die Hörerinnen und Hörer. Da sagt sie eigentlich, der Markt wird es regeln. Das heißt, und genau diese Diskussion haben wir jetzt auch, wenn wir die Wirtschaft diskutieren und Industriepolitik. Die große Mehrzahl der Ökonomen lehnen einen Mindestlohn ab, aber sie lehnen auch eine planvolle Industriepolitik ab. Und, ja, und gegen diese Widerstände muss man immer gegen an. Ich sage ja nicht, und dann, die machen es natürlich nicht so ganz radikal und so klar, wie ich es jetzt formuliere. Und deswegen ist es auch immer so schwierig, dagegen anzukommen. Aber es ist natürlich doch, und das habe ich in den letzten 3 Jahren erfahren, und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, am Ende ist es doch immer unser Referenzsystem, dieses einfache Modell, diese Märchenwelt, wo alles schön funktioniert. Vielleicht noch eine Externalität, aber ansonsten, also funktioniert in dem Sinne, dass der Markt das dann doch schon ganz gut regelt. Und der Staat sicherlich immer etwas schlechter macht. Ein Störfaktor.
Eine Externalität, welche Externalität?
Ja, also wie gesagt, also ich mache das so ein bisschen fest. Also was fehlt in dieser ganz einfachen Märchenwelt der Einführungsvorlesung VWL? Ich sage einmal, es fehlen nicht unbedingt Externalitäten. Das ist ja immer diese Klimaexternalität. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wie Klimapolitik funktionieren sollte, denn das ist ja der erste Einwand der meisten Ökonomen, wenn ich sie so charakterisiere, naja, wir haben ja Markt, wir erlauben ja für Marktversagen in unseren Theorien. Und nochmal, ich kritisiere nicht die wissenschaftliche Literatur. Alles, was ich diskutiere in dem Buch, gibt es in der wissenschaftlichen Literatur. Da gibt es sehr viele Arbeiten dafür, die zitiere ich auch. Es geht mir darum, was am Ende wirklich transportiert wird in die öffentliche Debatte. Und da gibt es, glaube ich, tendenziell. Und wie gesagt, Externalitäten, Klimaversorgung, aber was ein wichtiger Faktor ist, der wirklich fehlt, ist Marktmacht und politische Macht. Diese Machtverhältnisse und die asymmetrischen Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt, dass natürlich die Arbeitnehmerseite automatisch immer in einer Position ist, die eine Position der Schwäche ist, wenn sie sich nicht organisieren. Das Verständnis fehlt den meisten Ökonomen dafür und deswegen haben sie kein Verständnis für den Mindestlohn oder warum es Preiskontrollen geben sollte.
Jetzt ist ja die Ökonomie die eine Sache. Und Sie sagten gerade, wie das dann in die Öffentlichkeit transportiert wird. Dieses Transportieren in die Öffentlichkeit, das ist aber doch eigentlich nicht mehr das Problem der Ökonominnen und Ökonomen, sondern es ist der Problem der Presse und der Politik. Müsste sich Ihre Kritik dann nicht viel eher gegen die richten?
Naja, also ich kritisiere ja die Politik, sehr, sehr klar, also die Politik der Ampelregierung. Ich leite es aber ab also ich leite die politischen Fehlentscheidungen der Ampelregierung ab, nicht aus welchen zufälligen Gründen oder warum, weil Olaf Scholz das nicht verstanden hat oder Christian Lindner doof ist oder so.
Holger Klein, der Mindestlohn zu niedrig ist.
Ja, also das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir zurzeit auch haben, auch über das Ampel aus und sondern das nenne ich immer die Psychologisierung der Politik. Ich sage, es ist spaßig, aber ich versuche so ein bisschen die strukturellen Gründe für diese politischen Fehlentscheidungen. Und da sage ich eben, viele dieser politischen Fehlentscheidungen der Ampelregierung und auch zum Beispiel, dass der Mindestlohn dann nicht mehr angehoben wurde. Wie gesagt, die führe ich darauf zurück auf ökonomische Fehlanalysen der Ökonomen. Und deswegen sage ich ja auch, sind diese Ökonomen, die in der öffentlichen Debatte unterwegs sind, so wichtig. Sie beeinflussen vielleicht gar nicht so direkt die Politik, aber indirekt durch die öffentliche Debatte. Und jetzt, deswegen würde ich eben auch den Medien gar nicht so den Vorwurf machen, denn die stellen ja eigentlich nur dar, also die geben ein verzerrtes Bild, denke ich, schon der Wirklichkeit, aber dieses verzerrte Bild entspricht ja dem, was 90 die große Mehrheit der Ökonomen ihnen erzählt, wie man eine Wirtschaft analysieren sollte. Also insofern geben die Mainstream-Medien, nenne ich sie mal so, eigentlich nur wieder, was die Mainstream-Ökonomen sagen. Und wie gesagt, es gibt ja auch andere Medien noch, die versuchen, ein bisschen breiter zu diskutieren. Also keine Medienschelte, sondern Ökonomenschelte erstmal und dann die Medienschelte.
Jetzt sagen Sie, die einfache marktliberale Theorie ist letztlich das, womit die Ökonomen die Wirtschaft ruinieren, die Gesellschaft spalten. Warum machen die das? Sie sagen, es gibt Evidenzen. Sie sagen, die Machtverhältnisse werden in diesen Theorien nicht abgebildet. Gibt es überhaupt Theorien, die diese Machtverhältnisse abbilden?
Ja, also natürlich gibt es diese Theorien und die gibt es teilweise auch in den Wirtschaftswissenschaften, aber also die Tendenz, woher kommt die, ich versuche das mal so zu formulieren, woher kommt die Tendenz von Ökonomen, tendenziell diese einfache Theorie von Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen, wenn sie komplexe Phänomene beschreiben müssen? Und warum passiert das nicht bei Soziologen, könnte man ja fragen, ne? Also, und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass Ökonomen gerne Physiker wären. Also die fühlen sich natürlich gerne als Naturwissenschaftler und so fühlen wir uns ja auch. Wir sind also die bessere Sozial, also die beste Wende Sozialwissenschaft. Es gibt sogar einige, die sich nicht als Sozialwissenschaft betrachten, sondern etwas anderes als Sozialwissenschaft. Ja, so weit geht das, meint man. Das wird dann nicht so direkt gesagt. Und ein Idealbild der Physik, das wir haben, das auch in der Praxis natürlich nicht so stimmt, aber also in der angewandten Physik läuft es nicht so, aber ist natürlich, es gibt eine allgemeine Theorie, mit der wir alles erklären und das. Und so möchten Ökonomen eben eine allgemeine Theorie haben. Und die eine allgemeine Theorie, die wir haben, die zwar zu vereinfacht ist, und das würden auch viele dann in intensiven Gesprächen geben, das dann auch immer alle zu, aber die man erstmal hat, gerade in der Öffentlichkeit, diese eine allgemeine Theorie, die wir haben als Ökonomen, ist eigentlich diese Theorie einer Marktwirtschaft, wo hauptsächlich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme durch einen Marktmechanismus gelöst werden. Ja? Und auch das große Informationsproblem, wie ich verschiedene einzelne Entscheidungen aggregiere, Das wird durch einen Markt gelöst. Das ist so ein bisschen das Modell, wo wir einen Vorteil haben relativ zu den anderen Sozialwissenschaften natürlich. Und das auch alle am Anfang erstmal gelernt haben und das übrigens auch in wissenschaftlichen Seminaren häufig immer noch der Referenzpunkt ist. Nicht, weil wir unbedingt denken, es ist das richtige Modell, wenigstens in der wissenschaftlichen Natur, sondern weil es ein Referenzpunkt ist, das alle kennen. Und wenn man Marktversagen studieren möchte, müsste man eben wissen, was ist die Abweichung dieses Marktversagen vom Referenzpunkt. Das Problem ist, dass wir aber immer als Referenzpunkt das Ideal, das Bild eines idealen und gut funktionierenden Marktes natürlich haben. Und wenn es dann zu schwierig wird für die Ökonomen, die in der öffentlichen Debatte unterwegs sind, weil wenn man in der öffentlichen Debatte unterwegs ist, muss man ja viel über Sachen reden, über die man nichts weiß. Also keine Ahnung hat. Das ist so. Dann ist es natürlich schön, wenn man eine allgemeine Theorie hat, die immer funktioniert. Also es gibt so allgemeine Phrasen, die kann ich immer sagen. Ich kann immer sagen, wir müssen Preissignale wirken lassen, damit die Menschen und Unternehmen einen Anreiz haben, sich anzupassen. Der funktioniert immer.
Das Prinzip funktioniert ja auch immer. Ich muss halt nur beachten, dass wenn ich in Wolfsburg bei Volkswagen meinen Job verliere, der nächste Job irgendwo in Bayern ist und ich halt räumlich mobil sein muss. Und das wird nicht abgebildet,
Das ist
sagen Sie.
meine Kritik. Das ist meine zwei. Ich habe schon davon, das ist genau meine Kritik, aber ich glaube, Sie würden mir zustimmen, dass Sie den Satz schon in eine verschiedene Version dieses Satzes häufiger von Ökonomen gehört haben,
Wird
gerade
denn selbst oft genug gesagt, also.
wenn. Genau, ich vielleicht auch. Na, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr sagen kann.
Es ist ja eigentlich eine schöne Sache, so einen Referenzpunkt zu haben. Letztendlich macht die Physik das ja genauso. Also die haben eine einfache Theorie, eine einfache Erklärung für irgendwas, machen eine Messung und stellen fest, okay, da ist noch was, wir erweitern unsere Theorie. Warum machen die Ökonomen das nicht?
Also ich möchte übrigens auf das Problem dieser allgemeinen Theorie, und dann komme ich nochmal, also ich hatte ja schon gesagt, es fehlt natürlich dann in dieser Theorie an Marktmacht und auch das haben wir. Und aber das andere Problem, und das ist in der Transformationsphase ein ganz wichtiges Problem und war auch in der Energiekrise ein ganz wichtiges Problem, dass es eben annimmt, dass Menschen und Unternehmen sich sehr schnell anpassen können an diese hohen Energiepreise zum Beispiel. Und da haben Sie genauso recht. Ich kann eben nicht von Wolfsburg mal schnell umziehen. Das nenne ich Anpassungskosten. Und das ist meine große Kritik an diesem einfachen Bild. Also es gibt viele Kritikpunkte, aber ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, die von Polanyi immer schon vor 70 Jahren eben zentral diskutiert worden ist, als Kritik am Marktliberalismus und an dieser Theorie von selbstregulierenden Märkten, weil es unterschätzt, wie schwierig es ist für viele Menschen, sich anzupassen und wie hohe Kosten es ist. Das ist genau auch, ich kann mich nicht so einfach an hohe Erdgaspreise anpassen, indem ich mir eine Wärmepumpe kaufe. Nicht jeder kann das so einfach. Oder ein E-Auto. Das sind riesige, ich nenne das nicht konvexe Anpassungskosten. Hohe Anpassungskosten.
Nicht konvexe
Ja,
Anpassungskosten. Okay.
weil Ökonomen immer gerne so Anpassungen sich vorstellen. Ich bezahle jetzt noch 1 Dollar oder 2 Euro, also 1 Euro oder 2 Euro. So kleine Anpassungen, nicht konvex, heißt große Sprünge, richtig teuer sind und die sich nicht jeder leisten kann. Also das ist jetzt, weil ich schon kritisiert worden bin, für nur Anpassungskosten haben wir ja ständig. Also das ist mehr so ein Selbstgespräch jetzt mit der Kritik der Ökonomen an meiner Kritik an Ökonomen. Das sind die Nicht-Konvexität, die ich ein bisschen hervorhebe. Und auch das wurde übrigens in der wissenschaftlichen Literatur natürlich, aber wird ständig immer angenommen. Und das ist genau auch meine Kritik an vielen Arbeiten in der Energiekrise. Viele dieser Ökonomen haben der Regierung empfohlen, eine Art von Schocktherapie durchzuführen. Sie haben auch gesagt, nicht nur aus politischen Gründen, da habe ich das verstanden, auch aus ökonomischen Gründen, wir können ohne das russische Erdgas gut leben, brauchen wir nicht, umso schneller, umso besser das Erdgas abschalten. Ich habe eben gesagt, politisch verstehe ich, wenn die Bundesregierung jetzt zum Beispiel ein Sofortembargo auf russisches Erdgas, was sie ja nicht getan hat, da hat sie übrigens dann nicht da. Aber ökonomisch sage ich, die wirtschaftlichen Schäden, ja, auch eines Sofortembargos wären
So
substanziell
damals in der
gewesen.
Diskussion waren 3% BIP-Verlust, ne?
Ja, maximal. Die Berechnungen waren übrigens noch viel kleiner, 1,5. Bei einem viel größeren Preisanstieg, übrigens noch größer als das, was wir erlebt haben. Das vergisst man ja auch immer. Noch viel mehr. Und diese Ökonomen haben dann gesagt, na ja, so oder so, wie es dann gekommen ist, auch ohne Sofortembargo, dieselben Ökonomen haben dann in 23, also ein Jahr danach, gesagt, die Krise ist vorbei. Weil sie ein Modell und eine Theorie benutzt haben, eine Theorie benutzt haben, die nahegelegt hat, dass eben alles sehr schnell geht. Und sie haben sich die Welt dann aus dieser Perspektive angeschaut und die Welt sah für sie sehr gut aus, sehr rosig aus. Und diese Diagnose ist dann von der Bundesregierung aber übernommen worden ab Frühjahr 23. Und da fing es an, dass sehr viele Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Zum Beispiel konnte Christian Lindner dann sagen, naja, wenn die Krise vorbei ist, brauchen wir keine Krisenpolitik mehr. Und da fing es an für mich. Von da an, also es ging vorher schon los, ein bisschen mit Christian Lindner immer blockiert, aber ab dann hat Christian Lindner eigentlich die Wirtschaftspolitik der Ampelregierung dominiert und entschieden. Und das ist mein großer Kritikpunkt, denn er hatte im Prinzip, er lag zwar falsch, Christian Lindner, aber die Ökonomen haben ihn ja eigentlich unterstützt, denn sie haben gesagt, die Krise ist vorbei. Und das war ein riesiger Fehler. Und das hat sich dann durch. Und übrigens, das war ein Jahr, also 9 Monate vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist ganz wichtig. Viele wollen jetzt sagen, es war das böse Bundesverfassungsgericht. Es ging viel früher los. Das ist auch ganz wichtig. Das ist eine Interpretation, die man jetzt auch in SPD-Kreisen liebt und Grünen-Kreisen natürlich, weil man dann sagen kann, naja, es war das Verfassungsgericht, es war die böse FDP, aber ansonsten hätte es ja gut gehen können. Nein, es hätte nicht gut gehen können, meiner Meinung nach, weil der Marktliberalismus immer gefährlich ist und immer die Wirtschaft und Gesellschaft zerstören wird. Also eine SPD, die mit der FDP regieren will, ist eigentlich eine Absurdität, aber okay.
Die Krise ist ja durchaus vorbei. Also die Preise sind wieder runtergegangen. Wir haben das alles überlebt. Wir sind im Winter nicht erfroren. Jada, jada, jada. Was mir nicht vorbei zu sein scheint, ist die Anpassungskrise. Das heißt, wir haben immer noch eine, also die Gaskrise ist vorbei, aber die Anpassungskrise auf diese Preisschocks, die ist noch nicht vorbei.
Wir müssen uns jetzt schon ein bisschen zurückdenken in das Jahr Frühjahr 23, denn da beging es ja, also darüber diskutiere ich. Ich komme gleich auf die aktuelle Situation. Aber es wurde ja schon damals gesagt, die Krise ist vorbei. Und da habe ich, und es war alles nicht so schlimm, wurde übrigens auch gesagt. Es gab ein Papier da noch nicht einmal eine Rezession, haben diese Ökonomen, die ich da kritisiere. Nicht einmal so ungefähr, naja, was meckert ihr denn? Die Deutschen meckern halt zu viel. Und wie gesagt, für die Politik ist das auch gefährlich natürlich, weil man dann an der Lebensrealität der Menschen vorbeiredet. Und mein Punkt war aber auch, dass man das auch an ökonomischen Daten hätte festmachen können, dass die Krise nicht vorbei war und auch, dass die Krise nicht milde war, sondern die größte Wirtschaftskrise vielleicht, die wir gehabt haben seit in der Nachkriegsgeschichte. Ich komme. Warum? Zum Ersten hatten wir 2022 durch die hohen Inflationsraten und weil die Löhne nicht mitgehalten haben, den höchsten Reallohnverlust der Nachkriegsgeschichte.
Wie viel?
4% im Durchschnitt. Ja, also man kann, wir haben eigentlich fast nie Verluste gehabt. Selbst in der übrigens in der Finanzkrise sind die Reallöhne überhaupt nicht gesunken. Nur mal so.
Ja, die sind über Jahrzehnte stagniert, wenn ich das richtig
Ja, aber
in
das ist
Erinnerung
natürlich auch
habe, ne?
schlimm.
Also
Und das ist übrigens der andere Trend jetzt, wenn man relativ zum Trend, fehlen uns bei den Reallöhnen relativ zum Trend vor 2019 und davor, wenn man sich diesen Trend ansieht, also die Zeit, fehlen uns immer noch 8% relativ zum Trend. Denn dran, aber nochmal, die höchsten Reallohnverluste erstmal, das heißt, dass die Menschen erstmal gesagt haben, für uns ist das eine richtige Krise hier, ist verständlich. Und wenn Ökonomen dann sagen, war doch gar keine Krise, dann ist das eine Diagnose, die an der Lebensrealität vorbeigeht und eine Politik, die diese Diagnose übernimmt. Und ein Teil im Kanzleramt hat das sicherlich übernommen, die FDP sowieso im Finanzministerium. Und beim Wirtschaftsministerium wusste man immer nicht so. Also da war man immer ein bisschen durcheinander, würde ich sagen, etwas. Wenn eine Politik solch eine Fehldiagnose übernimmt, hat sie ein Riesenproblem erstmal. Erstens, weil sie dann die verkehrten wirtschaftspolitischen Entscheidungen trifft, aber auch, weil sie an den Menschen vorbeiredet. Aber das ist ja auch übrigens nur ein Indikator, warum es so schlecht war. Der zweite Indikator war, dass wir immer vergessen haben, dass nach der Corona-Krise, nach den 2 Jahren Corona-Krise, die deutsche Wirtschaft eigentlich hätte stark wachsen sollen. Das war der Konsensforecast, 4% Wachstum. Und dieses Wachstum wurde abgewürgt durch den durch den Energiepreisschock. Das heißt, die Energiekrise hat uns trotzdem immer noch kurzfristig 4% vom Bruttoinlandsprodukt. Jetzt bin ich weg von den Reallöhnen erstmal. Also Reallöhne sind sowieso stark gesunken. Aber auch wenn ich das Bruttoinlandsprodukt, also wenn ich jetzt ganz engstirniger Ökonom bin und sage, ich schaue mir nur das Bruttoinlandsprodukt als Indikator der Wirtschaftskraft an, dann ist es auch eine Fehldiagnose, einfach zu sagen, naja, wir hatten ja keinen großen Wirtschaftseinbruch wie in der Finanzkrise. aber uns fehlt der Wirtschaftsausschwung nach also, 2 Jahren Corona-Krise, den alle erwartet hätten und der auch normal gewesen wäre und den wir auch nach der Finanzkrise gehabt haben.
Also haben wir einen Opportunitäts-BIP-Verlust oder so
genau.
ähnlich.
Ja, ja, also, das, was hätte man eigentlich, und was auch alle, und da gehe ich auch im Buch zurück, also die Ökonomen möchten ja immer nicht gern erinnert werden, was sie vor einem Jahr noch gesagt haben, das mache ich dann aber, ich gehe dann 2 Jahre zurück und schaue mir die Prognose aller Wirtschaftsinstitute und der Bundesbank an und die waren ein total kompletter Konsens. Also da gab es und drittens, und das war der letzte Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, wenn wir jetzt die aktuelle Situation sehen, wo jetzt alle sagen, ja, es ist schlecht. Übrigens jetzt sagen, das fing übrigens irgendwann Anfang 2024 an, dass die Bundesregierung entschieden hat, naja, jetzt können wir ja nicht den Leuten nicht mehr erzählen, es geht uns allen gut. Das war auch ganz interessant. Dann irgendwann sind sie umgeschwenkt und auch alle Ökonomen, ja, wir haben eine Krise. Und meiner Meinung nach hat ein großer Teil, nicht alles, ein großer Teil dieser aktuellen Probleme auch immer noch mit den Spätfolgen nenne ich das, der Energiekrise zu tun. Wir fühlen also immer noch, obwohl die Preise wieder runtergegangen sind, ja, gerade die Strompreise, die Gaspreise auch sehr stark. Übrigens sind sie aber langfristig immer noch höher als das, was wir langfristig hatten vor dem Krieg in der Ukraine.
Und ich habe weniger Geld in der Tasche, weil die Lebensmittel 30% teurer geworden sind.
Diese gehen ja auch nicht wieder runter. Man vergisst immer, wenn die Inflation jetzt runter, die Inflation ist die Veränderung des Preises, die Preise bleiben oben. Genau. Und es sind ja viele, aber was auch wirklich ist, und das nenne ich dann, oder das nennt man in der Literatur Hysterese-Effekte, da haben wir einen schönen Begriff dafür, ja, die langfristigen Spätfolgen eines kurzfristigen Schocks. Also da, wie gesagt, es gibt überall für alles Literatur, das haben wir auch aus der Physik genommen. Wir kopieren immer gerne aus der Physik, also die wir Ökonomen, aber glaube ich, die Hysterese, ja, das kommt wahrscheinlich eher immer aus der Physik, aber wie gesagt.
Klingt aber eher aus der Humanbiologie irgendwie.
Aber ja, also, wie gesagt, allgemeiner Begriff, den man
Naturwissenschaft, benutzt. Hauptsache Naturwissenschaft.
Und hört sich auch gut an, aber es sagt eigentlich nur aus, dass dieser Schock, der Preisschock, der schon wieder vorbei ist, aber immer noch Folgen hat, weil natürlich Investitionsentscheidungen damals getroffen worden sind. Und zwar die Entscheidung, nicht in Deutschland zu investieren, sondern die Produktion ins Ausland zu verlagern. Diese Entscheidungen sind ja damals schon getroffen worden und die spüren wir jetzt. Ja. Ich will übrigens nicht gegen strukturelle Probleme. Und das ist ja aber auch, das ist auch wieder das Witzige, wie diese Ökonomen, die komplett falsch lagen damals, also komplett meiner Meinung nach, sie können jetzt natürlich nicht sagen im Rückblick, naja, lagen wir da falsch. Nein, die sagen eben, wir haben zwar, ja, jetzt haben wir große Probleme, also die Vergangenheit wollen sie gar nicht mehr diskutieren, also jetzt haben wir vielleicht große Probleme, aber die haben nichts mit der Energiekrise zu tun. Sondern strukturelle Probleme. Ja, also jetzt reden wir darüber, dass wir zu alt sind, dass wir nicht genug arbeiten.
Wir sind ja immer in einem Anpassungsprozess. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht jeden Tag Anpassungskosten haben in unterschiedlichen Größen. Aber was wir ja gerade erleben, ist ein Anpassungsdruck, der derart groß ist, dass letztendlich nur relativ Wohlhabende das Ding einigermaßen unbeschadet navigieren können. Und da sind wir doch dann auch, vermute ich jetzt mal, beim zweiten Teil des Untertitels Ihres Buches, die Gesellschaft spalten. Weil die Anpassungskosten, das ist ja zunächst mal ein sehr individuelles Ding. Mir macht das nicht so viel aus, wie es, weiß ich nicht, vielleicht meinem Paketlieferanten ausmacht oder sowas. Und das müsste doch dann sich unmittelbar auf Wahlentscheidungen auswirken.
Ja, und das ist, wie gesagt, auch ein Thema in dem Buch. Genau, da kommen wir zu den Gesellschaftsspalten. Also jetzt haben wir sehr viel die ökonomische Analyse durchgeführt. Die politischen Fehlentscheidungen, ja, die wieder zurückzuführen sind auf die ökonomische Fehlanalyse. Diese politischen Fehlentscheidungen haben dann schon dazu geführt, dass es viel Frust gab in der Gesellschaft, weil viele Menschen sich nicht so einfach anpassen können an die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. Und nicht einfach mal sagen können, naja, wenn Erdgas teurer ist, dann kaufe ich mir halt eine Wärmepumpe oder ein E-Auto und fertig ist. Das ist natürlich für gewisse Einkommensklassen möglich. Und die sagen dann vielleicht, naja, ich wollte sowieso immer schon ein Elektroauto kaufen, jetzt ist eine gute Zeit, dann gab es auch noch eine gewisse Förderung und das ist eben nicht für alle möglich. Und auf der Unternehmensseite haben dann eben auch viele Unternehmen gesagt, naja, dann verlagern wir die Produktion ins Ausland und dann kommen wir jetzt plötzlich auf die Diskussion dieser Jobs. Und das hat meiner Meinung nach die Zustimmungswerte der AfD sehr stark ansteigen lassen. Also die AfD Kraft. Ich sage immer, wenn Ökonomen ihre Fehlanalysen durchführen und die Politik diese Fehlanalysen aufnimmt, das ist immer ein Konjunkturprogramm für die AfD. Ein Konjunkturprogramm für die AfD. Und da sieht man auch sehr schön in den Daten, es gab eigentlich zwei Phasen in den letzten 3 Jahren, wo die AfD sehr stark an Zustimmung gewonnen hat. Die erste Phase war in 2022, und das diskutiere ich dann auch im Detail im Buch, wo die Ampelregierung gleich nach Beginn des Kriegs in der Ukraine einige Entlastungspakete zwar umgesetzt hat, aber keine Energiepreisbremse. Da hat sie sich noch nicht getraut, und das war auch, weil es sehr viel Widerstand innerhalb der Ökonomenzunft gab. Die haben alle hauptsächlich gesagt, wie gesagt, Preisbremsen, Preiskontrollen sind schlecht, weil sie ein Eingriff in das heilige Preissystem sind. Da kommen wir wieder. Und auch die FDP hat sich sehr lange gesträubt. Das heißt, im Sommer hatten wir, Sommer 2022, wenn man sich noch zurückerinnert, da hatten wir eine Situation, wo die Erdgaspreise auf den Börsen sich verzehnfacht, verzwanzigfacht hat, relativ zu dem Wert vielleicht im Frühjahr 2021. Also riesige Sprünge, riesiger Anstieg auf den Börsenpreisen. Und alle diskutierten und wussten, dass im Winter, das ist, kommt ja noch nicht bei den Endverbrauchern sofort an, die haben ja auch teilweise andere Verträge, weil jeder wusste, was, oder hat sich überlegt, was bedeutet das für meine Heizkosten im Winter? Vielleicht vervierfachen sie sich. Und dann im September plötzlich hatten wir jeden Tag eine Sendung, die darüber berichtet hat, dass sie dann plötzlich die und da hat dann die Politik irgendwie gesagt, wir müssen was machen. Und das habe ich auch sehr, sehr eng verfolgt übrigens, wie es ging. Also im Sommer wusste man schon im Kanzleramt, ja, wir müssen was machen, hat sich aber nicht gegen die FDP durchsetzen können. Und irgendwann war man musste also so lange warten, bis es so schlimm war, dass selbst die FDP eingesehen hat, naja, jetzt müssen wir vielleicht doch was machen. Und dann hat man sich aber immer noch nicht getraut, einfach eine Energiepreisbremse anzukündigen. Ja, also man hätte ja einfach sagen können im September, wir machen jetzt was, hier ist die Bremse. Nein, man hat es an eine Kommission delegiert. Das ist ja auch irgendwie ein Kontrollverlust der Regierenden. Und die werden dann irgendwas machen und wir erzählen euch noch nicht, was sie machen werden, sondern irgendwas kommt raus. Und dann diskutiere ich auch, dass am Ende ein bisschen Murks rauskam. Für die Industrie hat es überhaupt nichts gebracht, aber für die privaten Haushalte wenigstens, für die Familien. Aber man kann ganz genau sehen, dass im Sommer 2022 die AfD ganz groß an Zustimmung gewonnen hat. Und das war ganz klar die große Verunsicherung. Und der zweite große Schub für die AfD war dann im Sommer 2023 oder im Frühsommer 2023, als wir die Diskussion über das Heizungsgesetz, sogenannte Heizungsgesetz, gehabt haben. Auch da hat man ganz klar gesehen. Und auch das kann man auch wieder, das diskutiere ich so ein bisschen, warum es so die Kommunikation so schlecht war und warum anfänglich auch der Entwurf des Heizungsgesetzes nicht so gut war, war auch wieder, weil man unterschätzt hat, dass man sehr viel mehr mit Förderung arbeiten muss, wenn man die Klimatransformation schaffen möchte, und viel weniger mit Bestrafung, also entweder Bestrafung durch den CO2-Preis oder Bestrafung, indem man sagt, ihr dürft nicht mehr, ihr dürft eure Gas- oder Ölheizung nicht mehr haben. Und das haben auch viele Grüne eben nicht verstanden. Und deswegen war meiner Meinung nach die Kommunikation auch so schlecht. Ja. Gut, also linke Gesellschaft ist für mich, der Indikator ist die AfD. Und das war für mich, und da sieht man zweimal, also wie gesagt, die AfD hat zu Beginn der Ampelregierung, so stand sie bei 10% Zustimmung. Nach der Corona-Krise, wo wir alle geglaubt hatten, auch ich ein bisschen, sie würde an Zustimmung gewinnen. Irgendwie konnte sie die Corona-Krise dann wenigstens an den Zustimmungswerten, haben wir es nicht gesehen. So. Aber dann ist sie von 10% auf 15% angestiegen in 2022, im Sommer, ganz schnell. Und dann nochmal von 15% auf 20% Sommer 2023. Sieht man sehr schön, geht einfach so hoch. Dann gab es natürlich dann Ende 23, Anfang 24 die Diskussion, andere Diskussion, eine neue Partei. Da haben sie wieder ein bisschen verloren. Klar, aber das, ich sage ja auch nicht, ökonomische und politische Fehlentscheidungen bestimmen, also sind der einzige Grund, warum die AfD an Zustimmung gewinnt. Und sie, also es gibt viele Faktoren, aber sicherlich ökonomische Unsicherheit ist ein wichtiger Faktor. Und ökonomische Unsicherheit in Verbindung mit einer Politik, die einen Kontrollverlust hat oder wenigstens eine Politik, die nicht entschieden handelt und damit den Eindruck erweckt, dass sie die Kontrolle verloren hat. Und dann sehen die Menschen haben den Eindruck, sie haben die Kontrolle verloren, alles explodiert. Und dann erwarten sie wenigstens von der Politik eine gewisse Entschiedenheit in den Handlungen und in den Ansagen, damit es wenigstens das Gefühl gibt, und am Ende muss es natürlich auch Taten geben, dass die Kontrolle wieder zurückerlangt wird. Ich vergleiche das immer mit der Situation während der Finanzkrise, was da die Regierung gemacht hat, also Kanzlerin Merkel damals und noch Finanzminister Peer Steinbrück, als es diese große Unsicherheit über die Ersparnisse gab. Sind meine Ersparnisse sicher? Das ist ja so ähnlich wie, werden meine Heizkosten sein? Also das war die Frage. Und da haben sie sich einfach hingestellt, da haben nicht gesagt, ja, da fragen wir vielleicht mal eine Kommission und die werden das, nein, die haben gesagt, eure Ersparnisse sind sicher. Wussten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch nicht genau, was das heißt oder wie sie es umsetzen, aber sie haben einfach gesagt, wir sagen es erstmal, wir werden es irgendwie hinkriegen. Genauso hätte im Sommer 2022 die Regierung sagen, nein, nein, die Preise werden, eure Kosten werden nicht mehr als verdoppelt. Also alles andere werden wir irgendwie tragen. Fertig. Warum nicht? Jeder kann sicher sein, wir werden die ja nicht nur allein lassen, wie der Bundeskanzler immer gerne sagt. Was heißt denn allein? Gib eine Zahl, gib den Leuten eine. Es darf keiner mehr als eine Verdoppelung der Heizungskosten. Hätte ich mich sofort hingestellt, fertig, kann man ja machen.
Also wir haben eine einfache marktliberale Theorie, die die Machtverhältnisse ignoriert. Wir haben Anpassungskosten, die ignoriert werden in der Theorie. Es gibt Ökonominnen und Ökonomen, unter anderem Sie, die sagen, naja, vielleicht gucken wir da auch mal hin. Die Politik macht's aber nicht. Ich habe noch nicht verstanden, warum. Wer gibt dem Teil Ihres Berufsstandes, der Ihrer Meinung nach falsch liegt, derart viel Macht und warum?
Ja, das ist eine große Frage, auf die es verschiedene Antworten gibt, natürlich, die ich versuche so ein bisschen anzudeuten. Also erstmal die Beschreibung und was passiert ist aus dieser Perspektive, die ich einnehme. Ja, aber also erstens ist der, also es gibt zwei Antworten darauf. Die erste Antwort ist die Antwort, die Mehrheit der Ökonomen geben würde. Das ist natürlich nicht die Antwort. Die würden einfach sagen, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja gar nicht so. Erstens würden sie sagen, sie haben ja gar keinen Einfluss auf die Politik. Sie betreiben nur objektive Forschung, geben ihre Ergebnisse, stellen ihre Ergebnisse, das sagen sie genauso, stellen ihre Ergebnisse dar und die Politik ist dann frei zu wählen.
Aber also ist es nicht so? Also die Politik sucht sich doch aus, was sie tut. Ich meine, klar gibt es dann Ökonomen, die sagen, ich tue jetzt so, als würde ich jetzt objektiv Politikberatung betreiben, um zu stützen, was die Partei, die ich sowieso gerne in der Verantwortung sehe, wählt oder so. Aber letztendlich ist es ja so, dass die Politik sich einfach die Ökonomen hernehmen kann und sagen, jetzt erzählt mal und wir suchen uns das Beste aus.
Genau. Und deswegen sage ich auch, aber dass es aber einen subtileren Mechanismus ja gibt, denn die Politik wird ja schon sehr stark beeinflusst durch die öffentliche Debatte, manchmal sogar getrieben. Das müssen wir schon akzeptieren. Also wer das da jetzt ablehnt, aber ich glaube, da müssen wir uns schon einigen. Aber wenn wir uns das vorstellen, dann ist die öffentliche Debatte, sind Ökonomen natürlich überrepräsentiert in der öffentlichen Debatte, relativ Soziologen. Also wir haben 7 Wirtschaftsinstitute von der Leibniz-Gesellschaft, da haben wir einen Wissenschaftsstempel drauf gedrückt. Ne? Wir haben die sogenannten Wirtschaftsweisen, also man kann sie alle durchgehen. Ich glaube, sie sind sehr stark repräsentiert. Jedes Ereignis in der Tagesschau wird kommentiert von einer Ökonomin oder Ökonom. In jeder Talkshow sitzen sehr häufig Ökonomen und Ökonomen, die sich auch über gesellschaftliche Probleme unterhalten. Also mindestens über die Rente sind wir ja Fachleute und so solche Sachen. Also da sieht man schon, wie viel Gesellschaft da drin ist, nicht nur Wirtschaft. Also das heißt, die Ökonomen, das können wir auch uns. Und dann glaube ich, ist es schon sehr schwierig für die Politik, wenn die Mehrzahl der Ökonomen als Referenzrahmen immer eine gewisse Theorie benutzen. Und wir haben ja gerade diskutiert, warum vielleicht gerade dieser Referenzrahmen so populär ist in den Wirtschaftswissenschaften. Das ist so ein bisschen unsere allgemeine Theorie. Und die meisten Ökonomen, die öffentlich unterwegs sind, doch diesen Referenzrahmen immer benutzen. Und dass dann die Politik auch in eine gewisse Richtung geht. Das heißt, ich sage immer, dass wir verschieben, die Ökonomen und Ökonomen verschieben etwas das Koordinatensystem, in der eine Diskussion überhaupt durchgeführt werden kann. Und wir messen ja, wir sind ja auch die Experten für die Messung des Bruttoinlandsprodukts. Wir sind also die Wirtschaftsexperten. Automatisch sind wir ja die Wirtschaftsexperten. Aber wir haben ein gewisses Koordinatensystem, das sich meiner Meinung nach ein bisschen verschoben ist in eine gewisse Richtung. Und dadurch tendenziell, und das sage ich auch immer, ich sage ja nicht, dass die Politik immer auf die Ökonomen oder die Mehrheit der Ökonomen, Mehrheitsmeinung der Ökonomen hört oder der Marktliberalen. Genauso zum Beispiel das Sofortembargo, die Diskussion, war ja genau eine Diskussion, wo die Politik am Ende oder eine Situation, wo die Politik am Ende gesagt hat, Ja, diese Marktliebe, diese Ökonomen haben ausgerechnet, dass es uns nicht viel kosten wird, aber ihr seid ja verrückt. Und ich sage immer, natürlich, die Politik wird immer von der ökonomischen und gesellschaftlichen Realität eingeholt. Und manchmal sind unsere Analysen natürlich so abstrus, dass die Politik und viele sagen, okay, also jetzt so, dass es ziemlich offensichtlich ist. Und es gibt ja nie eine Einheitsmeinung. Es gibt immer Gegenmeinungen. Es ist ja nur die Frage, wo sind die Mehrheitsverhältnisse bei den Meinungen der Ökonomen oder Wirtschaftler. Und deswegen sage ich auch, genau, es gibt immer, man wird immer Beispiele finden, wo natürlich die Politik eigentlich nicht das getan hat, was die marktliberalen Ökonomen, sagen wir mal, oder die Mehrheit der Ökonomen empfohlen hat. Das bedeutet aber nicht, dass es tendenziell nicht eine Richtung gibt, ja, in die wir die Diskussion verschieben, eine Diskursverschiebung. Und die stelle ich da fest. Und an dieser Diskursverschiebung, an dieser strukturellen Erklärung mache ich dann gewisse Einzelereignisse fest. Sage ich, okay, hier hatten wir die Diskussion der Energiepreisbremse. Hier sehe ich genau, wie Ökonom eine Position eingenommen hat. Und nochmal, die Energiepreisbremse kam ja am Ende. Da kann man ja auch sagen, hat die Politik. Aber wann? Zu spät, würde ich sagen, zu spät. Und als sie dann kam, haben die Ökonomen in der Kommission, die die Aufgabe hatte, die Preisbremse auszugestalten, diese Ökonomen haben es dann geschafft, eine Pseudopreisbremse einzuführen. Da muss man sich auch mal vorstellen.
Pseudopreisbremse, inwiefern?
Ja, weil Ökonomen halt, also die müsste ich vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Die Energiepreisbremsenkommission hatte ja zwar viele Mitglieder, also von 22 Mitglieder. Davon waren 8 Ökonomen und Ökonomen, also akademische Ökonomen, auch ganz wichtig, also aus Universitäten hauptsächlich. Und von diesen 8 hatten eigentlich mindestens 6 oder vielleicht 7 eigentlich die Einstellung, Preisbremsen sind immer schlecht. Immer schlecht. Selbst in einer Krisensituation, wo man vielleicht überlegen könnte, ob die Energiemärkte und die Gasmärkte nicht überreagiert hätten. Das ist übrigens die keynesianische Idee der Überreaktion von Finanz- und auch Energiemärkten. Das sind ja auch Finanzmärkte am Ende, wo eigentlich Zukunftsprodukte gehandelt werden. Und diese Idee hätte rechtfertigt, das zeige ich dann auch im Buch, sehr einfach, diese einfache keynesianische Idee rechtfertigt diesen Preisangriff, dass wir wirklich mit Preiskontrollen arbeiten und nicht nur mit einfachen Unterstützungsmaßnahmen. Das heißt, dass die Regierung einfach sagt, die Energiepreise oder die Gaspreise haben sich vielleicht verzehnfacht an den Börsen, aber wir geben an die Wirtschaft und an die Menschen weiter nur eine Verdopplung oder so. Ja? Also das wäre ja, also den Preis ändern.
Wer hätte das gezahlt? Also, weil das hätte ja Geld
Ja,
gekostet.
der
Das ist
Staat,
der
wie es ja
Staat,
auch,
ne? Okay, okay.
der Staat muss dann reingehen. Ja. Aber nochmal, viele dieser Ökonomen wollten auch in der Krise, also 2022 waren wir uns ja alle einig noch, dass wir eine Krise hatten, obwohl am Ende wurde sie kleiner geredet, aber wenigstens wurde noch gesagt, wir hatten eine Krise. Viele dieser Ökonomen, die auch in der Kommission waren, hatten kein Problem mit Entlastungspaketen. Das heißt, wir hatten nicht diese Diskussion Keynesianer versus Neoklassiker, wo die neoklassischen Holzköpfe einfach sagen, wir wollen gar nichts machen. Es gab ja scheinbar damals eine Diskussion, wurde mir gesagt, dass es auch Ökonomen gab, die während der Finanzkrise zum Beispiel gesagt haben, dass die Regierung sollte gar nichts machen. Also, und diese Diskussion gab es in dieser Energiekrise eben nicht, deswegen war es ein bisschen subtiler. Es war eher so, dass es eine wichtige Diskussion der Instrumente gab, die aber sehr schwerwiegende Folgen hatten. Und nochmal, Ökonomen mögen eben keine Eingriffe in das Preissystem und in den Markt in diesem Sinne direkt, sondern die können sich damit abfinden, dass wir einen Sozialstaat haben, aber das ist ja eine Verteilung, nachdem das Marktergebnis schon entstanden ist. Sie können sich auch damit abfinden, dass in einer Krise, wo die Menschen entlastet werden müssen mit Transferzahlungen, also die bekommen etwas, aber das ist ja auch erst nachher, der Staat greift nicht direkt in den Preismechanismus ein, in die Märkte. Und das mögen die meisten Ökonomen immer noch nicht, selbst die sich Keynesianer nennen. Das ist eben diese subtile. Und deswegen gab es dann eben am Ende eine Empfehlung von den Ökonomen, die in der Energiepreisbremsenkommission saßen, von den 7, von den 8, die gesagt haben, ja, wir machen Entlastung, aber keine Preisbremse. Und deswegen nenne ich es eine Pseudopreisbremse. Das war jetzt für die privaten Haushalte nicht so wichtig, weil die sich nicht so drum scheren. Wie wir das jetzt nennen, am Ende haben sie das Geld bekommen und das war gut. Für die Industrie war das aber nicht unwichtig, weil wir eigentlich bei der Industrie gesagt haben, oder übrigens für das gesamte Gewerbe, für den gesamten gewerblichen Verbraucher bei der Energie, haben wir eigentlich gesagt, ihr bekommt Geld unabhängig von eurer Produktion und Investitionsentscheidung. Ihr bekommt einfach einen Gutschein. Ja, so wurde es konstruiert für die. Das wissen die meisten nicht, weil es dann auch nicht mehr angenommen wurde. Ja, also eigentlich hatten wir gesagt, der ursprüngliche Vorschlag bei der Energiepreisbremse der Ökonomen in der Kommission war, wir geben BASF jetzt, also ein energieintensives Unternehmen, ein sehr großes Unternehmen, das natürlich sehr unter diesen steigenden Gaspreisen gelitten hatte, wir geben BASF einen Scheck über 1 Milliarde Euro. Und fertig. Die dürfen aber machen, was sie wollen. Wir haben nicht, die Bremse war nicht so konstruiert, dass wir sagen, naja, wenn BASF hier produziert, sagt der Staat, okay, ihr bezahlt vielleicht einen etwas höheren Erdgaspreis, aber wir übernehmen die Differenz, je nachdem, wie viel ihr verbraucht. Nein, es war unabhängig vom Verbrauch, sollte ausgezahlt werden. Unabhängig vom Energieverbrauch.
Das ist gut für die Dividende, ist das gut.
Ja, genau. Es ist gut für die Kapitaleigentümer, aber hilft überhaupt nicht den Beschäftigten in Ludwigshafen in Deutschland. Das war genau mein Punkt. Es ist ein Entlastungspaket, das gut für den Konzern ist, aber nichts hilft für den. Natürlich übrigens, und deswegen in der Kommission, der Vorschlag wurde dann nie so gemacht, weil natürlich die Arbeitnehmervertreter gesehen haben, ihr seid ja verrückt. Und gesagt, nö, sie. Und die Arbeitgebervertreter, also die Industrievertreter, dann auch gesagt, okay, ja. Also die haben natürlich erstmal zugestimmt. Also nachdem sie erstmal den Kopf geschüttelt haben, die Arbeitgeber, daran sieht man übrigens, warum Ökonomen so viel überleben. Sie sind für die Arbeitgeberseite natürlich immer ein Dankesgeschenk. Also für die Aktionäre. Der Ökonomenvorschlag war Gold für die Aktionäre. Natürlich kommt es dann nicht so, weil es so absurd ist. Und dann haben die Arbeitnehmervertreter gesagt, nein, wir müssen eine Standortsicherung. Ja, gut, dann hat man den Stand. Jetzt hat man es aber sehr kompliziert schon gemacht. Dann haben natürlich noch andere gesagt, nein, wir müssen Deckel drauf, wir können nicht eine Milliarde, also es darf nicht mehr. Das war die Europäische Union. Und dann hat man es sowieso schon anfänglich so kompliziert gemacht, dass kleinere Unternehmen sowieso diesen Teil nicht machen können. Und am Ende hat man nochmal fünf Konditionen, sage ich immer, 5 Heftpflaster drauf geheftet. Aber die ursprüngliche Konstruktionsfehler hat man übrigens nie bereinigt. Und am Ende war es so, dass man so viele Bedingungen dann eingeführt hat, dass die Industrie gesagt hat, nö, das nehmen wir, brauchen wir nicht. Und es ist übrigens nichts abgeflossen. Es ist überhaupt nicht angenommen worden. Das wissen die mal. Es gab für die Industrie keine Energiepreisbremse. Fertig. Ja. Und jetzt wundert man sich. Und jetzt sagt man, die Industrieschwäche hat nichts damit zu tun, dass wir die Industrie nicht abgeschirmt haben vor diesem Energiepreisschock. Hört sich für mich sehr unwahrscheinlich an, aber das behaupten die meisten Ökonomen jetzt. Hat alles nichts mit der Energiekrise zu tun, ne?
Sie hatten es eben mit Preiskontrollen. Ich habe immer das Gefühl, dass tatsächlich ein Eingriff in die Preise durch den Staat problematisch ist. Gibt es Beispiele dafür, wo das gut funktioniert?
Ja, also erstens habe ich auch das Gefühl, und das ist auch eben das intuitive Gefühl, aber das ist ja eben sehr interessant. Und das war auch meine erste Reaktion in der Energiekrise. Aber die Energiekrise war eben anders als die vorherigen Krisen. Und es gibt eben Beispiel, genau dieses Beispiel, wenn ich einen großen Energiepreisschock habe, am Ende haben wir die Preisbremse ja wenigstens für die Haushalte eingeführt. Natürlich hat es funktioniert. Und natürlich bringt es sogar die gemessene Inflation runter. Und andere Länder haben es übrigens erfolgreich, Spanien und Frankreich, haben es erfolgreich auch für die Industrie. Also nicht, und viel früher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben alle das Gefühl, dass Preiskontrollen ineffizient sind und uns sehr schnell in die Planwirtschaft bringen. Und das kommt aus, ja, und das war genau eigentlich diese Diskussion hat mich auch dazu geführt, zum ersten Mal zu hinterfragen, warum Ökonomen immer sehr schnell mit ihren Schlussfolgerungen da sind, wo sie hinkommen. Nämlich Preiskontrollen sind immer schlecht. Denn es stimmt eben meiner Meinung nicht mehr. Also das war auch meine erste Reaktion. Und das ist übrigens immer noch die Reaktion von über 90% der Ökonomen. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es gab eine internationale Umfrage von ganz vielen wichtigen Ökonomen. Und da haben die meisten alle gesagt, naja, Preiskontrollen sind immer schlecht, ineffizient, Missallokation der Ressourcen und sowas sagen wir dann, ja. Und natürlich, aber das erste Problem ist, dass wir es immer abstrakt diskutieren. Ja? Also irgendwie muss es schlecht sein und Missallokation, aber wir müssen am konkreten Beispiel das diskutieren. Das zweite Problem ist, dass wir immer das nur diskutieren mit diesen Negativbeispielen, ja, schau nach Argentinien oder so. Oder wir können ja nicht Tausende von Preisen festsetzen. Wollte doch keiner. Ich wollte zwei Preise wollten wir festsetzen. Strom und Gas. Also das ist nicht so schwierig. Ja, also im Prinzip. Es gibt nämlich ein gutes Argument für Preiskontrollen in einer Situation, wo es unheimlich viel Unsicherheit gibt. Unsicherheit und die Energiepreise oder die Pflanzen durch diese große Unsicherheit einfach sehr stark überreagieren. Also zu hoch sind oder viel zu niedrig sind. Also in unserem Fall viel zu hoch. Das heißt, der Punkt, auch der theoretische Punkt, den dann Isabella Weber und ich dann noch zusammen aufgeschrieben haben, ist, dass wenn wir glauben an diese keynesianische Idee, dass Finanzmärkte und auch Energiemärkte jetzt, also die Börsen, nicht die für die, sondern die Börsen, wo ja auch wirklich die Energie dann gehandelt wird, wenn diese Märkte in Krisenzeiten, wo es einen Schock zum Angebot gab, natürlich, es gab mal einen fundamentalen Grund, das streiten wir ja nicht ab, ein Teil dieser Reaktion der Energiemärkte war gerechtfertigt. Aber wenn wir glauben, dass in solchen Krisenzeiten dann vielleicht eine Überreaktion entsteht und wir bringen das zusammen mit der Unsicherheit, die im Markt selbst, also Unsicherheit, die im Markt selbst generiert wird, und nochmal dazu, dann kann man auch ökonomisch sehr klar zeigen, dass es wirtschaftlich sinnvoll und optimal ist, sogar diesen Preisanstieg zu kontrollieren und runterzudrücken und der Staat die Differenz von mir übernimmt.
Ja. Aber temporär muss es sein. Also solange diese überbordende Markt arbeitet. Das Problem, was ich da allerdings sehe, ist, also ich erinnere an die Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf, ich glaube, 15 oder waren es 16%? Ich weiß es noch nicht mal mehr, obwohl ich Rechnungen geschrieben habe. Ich denke da an die Senkung der Umsatzsteuer für ein halbes Jahr. Als das dann wieder zurückgenommen werden sollte, gab es fürchterliche Diskussionen darüber, dass es wieder die alte Umsatzsteuer geben sollte. Insbesondere die Gastronomie hat da unheimlich auf die Pauke geschlagen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache Preiskontrollen, dann manövriere ich mich doch immer und immer wieder, und zwar mit jeder Preiskontrolle, die ich mache, in solche unsäglichen Diskussionen hinein, weil natürlich alle gerne alles billiger für alle haben wollen.
Ich habe erstens diese Mehrwertsteuersenkung nicht unterstützt. Ich hätte mir andere Sachen mit den 20 Milliarden vorgestellt, die wir besser hätten machen sollen in der Corona-Krise. Also und ich habe ja jetzt keinen Blankoscheck für jede Preiskontrolle, habe ich ja versucht gerade zu erklären. Nochmal, das Rational damals war ja auch ein anderes. Erstens ist das keine Preiskontrolle, sondern eher versucht, Preise zu drücken. Das stimmt, aber nicht die Kontrolle, das aber schon in die Richtung. Aber könnte, und damals war aber auch diese Diskussion gar nicht so, wie ich sie jetzt geführt habe, sondern war übrigens eine Diskussion, das war ja das Interessante übrigens, sondern mehr als eine Konjunkturmaßnahme, die Konjunktur ankurbeln sollte. Es war ja auch nicht als permanente Maßnahme. Und mein Argument, dass es Überreaktionen gab irgendwo, würde ja auch gar nicht ziehen in diesem Fall. Also insofern, mindestens mit dem theoretischen Argument, das ich gerade gebracht habe, könnte ich das nicht verteidigen. Ich sage immer noch, okay, und ich habe es damals auch nicht. Also es ist eine ganz andere Situation für mich, ganz andere Situation und war ja auch nicht der große Zwist in der Ökonomenzunft. Interessanterweise haben viele Ökonomen, die dann diese Energiepreisbremse eigentlich erst nicht so gut fand. Damals das übrigens befürwortet einige. Also wie gesagt, es gab eben typische Keynesianer, die das gut fanden damals. Und wie gesagt, als Konjunkturpaket hätte ich mir andere Sachen noch besser vorstellen können. Aber das Rational war ja auch nicht, dass diese Preise zu hoch, also einfach, dass die Preise jetzt explodiert waren. Die waren ja gar nicht angestiegen, sondern einfach, wir wollen uns das billiger machen, weil wir den Leuten was geben wollen. Das war also viel banaler. Jetzt während der Energiekrise war es ja schon so, dass wir gesehen haben, dass Energiepreise, also Gas und Strom, wirklich sich sehr stark angestiegen waren. Und wie gesagt, keiner hat gesagt, sie sollten nicht ansteigen, weil es gab ja weniger Angebot. Aber muss es wirklich eine Verzehnfachung sein und muss dieses Preissignal 1:1 weitergegeben werden an die Menschen und Unternehmen, sodass sie sagen, oh, Energie ist jetzt 10-mal so teuer, also ich sollte gar nicht mehr produzieren und gar nicht investieren, weil das wäre ja die Lust. Und da habe ich gesagt, nein, also ich glaube schon, dass wir dieses Preissignal abdämpfen müssen, weil der Markt da überreagiert hat. Das war das Argument. Und wie gesagt, das hatten wir ja in der Corona-Krise gar nicht. Und das ist übrigens auch der wesentliche Unterschied zwischen der Finanz- und Corona-Krise und der Energiekrise. Die Energiekrise war die erste Krise seit den 70er Jahren, wo im Wesentlichen in der westlichen Welt plötzlich wir eine schwache wirtschaftliche Situation hatten, die aber verursacht war durch einen Angebotsschock, wo die Preise aber hochgingen. Und das ist natürlich auch wirtschaftspolitisch unheimlich schwierig. Zum Beispiel die Europäische Zentralbank musste ja auch die Krise sogar noch verschärfen. Die hat auch noch die Krise verschärft, indem sie die Zinsen hochgesetzt hat. Das Gegenteil hat sie getan in der Finanzkrise, natürlich in der Corona-Krise. Daran sieht man schon, dass solche Krisen, Wirtschaftskrisen, wo wir diesen Inflationsdruck haben, weil es ein Angebotsschock war, wie in der Ölkrise in den 70ern, hatten wir jetzt wieder diesen Angebotsschock in Energie. Solche Krisen sind besonders schwierig und die Ökonomenzunft, sage ich immer, mindestens die deutsche Ökonomenzunft, war etwas überfordert mit dieser Krise, intellektuell überfordert, sage ich das auch. Weil die Rezepte, die wir dann wenigstens entwickelt hatten in der Finanzkrise und dann vielleicht auch in der Corona-Krise, wo es viel, viel weniger Diskussionen gab eigentlich, auch in der Ökonomenzunft, die passten nicht mehr. Diese Energiekrise war wirklich ökonomisch einfach ganz anders, weil wir diese Kombination hatten von Inflation und wirtschaftlicher Schwäche. Ja, das ist natürlich die schlechteste aller Welten. Und nur in solchen Situationen würde ich sagen, also nicht nur, aber sicherlich in dieser, nur für diese Situation habe ich das und andere das theoretische, ökonomische Argument vorgebracht. Na, jetzt sind Preiskontrollen in diesem Sinne wirklich wichtig. Und solange die Unsicherheit noch da ist. Übrigens, aber jetzt muss ich sagen, in die Zukunft, ich plädiere immer noch, aber da kommen wir für eine Strompreisbremse, nicht gar Strom, für die nächsten Jahre, weil ich bei der Meinung bin, es gibt unheimlich viel Unsicherheit bei dem Strompreis jetzt. Aber wieder, ich muss immer sagen, es muss zusätzliche Unsicherheit geben, die durch den Markt und die Politik generiert wird. Also das ist mein Argument.
Wenn die deutsche Ökonomenzunft überfordert war, wer war es denn nicht? Hat es irgendwer besser gemacht in irgendeinem anderen Land?
Ja, also die internationale Ökonomenzunft war. Aber in anderen Ländern haben sie halt weniger auf die Ökonomen gehört. Nicht alle hatten eine FDP in der Regierung, die dann immer dankend die Argumente der Ökonomen übernommen hat. Ich sage ja immer, die meisten Ökonomen sind FDP-affin, auch wenn sie es nicht hören wollen, weil die meisten natürlich sagen, wir würden nie mit der FDP zusammengehen. Das ist ja politisch, wir sind ja objektiv, aber sie sind schon in ihren Theorien sehr FDP-affin. Und wir hatten halt eine FDP in der Regierung, einen Christian Lindner, der nochmal, das ist die These des Buches, seit dem Frühjahr 23 die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Ampelregierung dominiert hat. Fast jede Entscheidung war am Ende eine FDP-Entscheidung.
Ihr Buch geht ja über die letzten 3 Jahre. Ist das eigentlich ein Buch gegen die Ampelkoalition oder ist dieser Zeithorizont Zufall oder aus welchen willkürlichen Umständen? Ja.
Als ich es geschrieben habe. Es ist die Einsicht, dass die FDP als politische Partei, die einen speziellen Liberalismus vertritt, einen speziellen, es gibt, und zwar den was man geläufigerweise den Wirtschaftsliberalismus nennt. Ich nenne das Marktliberalismus, weil es so viel um den Markt geht. Was ist dieser Unsinn? Warum ist es so unsinnig, dieser Marktliberalismus? Nochmal. Wirtschaft funktioniert nicht so wie diese Utopie einer idealen Marktwirtschaft, wo es keine Marktmacht gibt, wo keine Machtverhältnisse, wo es keine Anpassungskosten gibt. Also immer, wenn man diese einfache Theorie dann anwenden möchte in der politischen Praxis, scheitert sie an der Realität. Also funktioniert nur in einer Märchenwelt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie kann es sein, dass diese Theorie so überlebt? Aber dann könnten wir uns ja auch fragen, wie kann es denn sein, dass die FDP überlebt? Ich rede ja nicht über die wissenschaftlichen Arbeiten. Ich rede nicht über die vielen empirischen kleinteiligen Studien, die alle sehr wertvoll sein können. Ich rede ja darum, was an der Öffentlichkeit dann rüberkommt. Und dass dann wir zu einfach zurückfallen in dieses einfache Modell, das eben das FDP-Modell der Wirtschaft und Gesellschaft aber am Ende ist. Jetzt könnte man sich natürlich aber immer noch fragen, wie kann es denn sein, dass Ökonomen dann immer noch in der öffentlichen Debatte so viel nicht Zuspruch haben? Die Kritikpunkte, die ich vorbringe, sind ja bekannt. Ich bin ja nicht der Einzige, der sie mal geäußert hat. Also deswegen muss ich ja nicht sagen, ich bin der Einzige. Ich bin vielleicht einer der wenigen innerhalb der engen Ökonomenzunft, aber alles andere ist allgemein bekannt wahrscheinlich. Ich interpretiere es nur immer aus der Sicht einer Theorie jetzt und versuche das zu verstehen. Aber jetzt könnte man dann natürlich immer noch sagen, also wenn ich wieder Ökonom bin, wie kann es denn sein, dass diese komische Theorie, die ja offensichtlich immer häufiger falsifiziert wird. Wie behaupte ich wenigstens, wie kann die einfach so überleben und wie kann es wenigstens sein, dass Ökonomen in der öffentlichen Debatte immer noch Gehör geschenkt wird? Ne? Und da glaube ich schon, also wie gesagt, wir wissen sicherlich, dass die Wirtschaftsinstitute etc. natürlich besetzt sind mit Positionen, Personen, die tendenziell in die Richtung gehen. Jetzt kann man aber immer noch sagen, naja, den Leuten muss es ja häufiger auffallen. Wie gesagt, es fällt den Leuten ja auch auf. Und eine Sache ist natürlich so, aber man könnte sich schon sagen, wenn es wirklich so schlecht ist für die Gesamtwirtschaft, warum sind die Arbeitgeberverbände eigentlich immer noch so glücklich mit vielen Ökonomen und hören, also wie gesagt, auf die Mehrzahl der Ökonomen, wenigstens in der Öffentlichkeit?
Der DAX läuft super.
Genau. Und da würde ich immer sagen, da gibt es für mich immer zwei, also ich sage, es gibt so Taschenspielertricks, Marktliberalen, also oft, wo sie dann, also, und darüber rede ich so ein bisschen und das zeige ich auch an Beispielen, wie wir natürlich auch so eine Art haben, weil wir ja in der Mehrzahl sind, ökonomisch die Marktliberalen, dass man natürlich immer erstens sagen kann, naja, wir haben ja die Professorentitel an den wichtigen Universitäten und man diskutiert dann auch immer so Kleinigkeiten, die eigentlich für den Punkt nicht wichtig sind. Also man tritt breitbeinig auf, sage ich immer. Und man hat ja immer diese eigene verzerrende Wahrnehmung. Aber das ist, glaube ich, nicht der wesentliche Grund. Also das ist ein wichtiger Grund. Wir haben unsere Taschenspielertricks. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass die Arbeitgeberseite natürlich weiß, dass diese einfache Theorie und die Kapitaleigentümer wissen natürlich, dass diese einfache Theorie sehr schön ist für sie, weil wir natürlich dann immer, diese Ökonomen immer für Steuersenkung plädieren. Und immer, also immer, wenn die Kapitaleigentümer, das ist so ein bisschen für die Dividendenaktionäre, ist es gut, der DAX ist so. Wenn es für die Leute darum geht, dass sie Unterstützung brauchen, angeblich wissenschaftliche Unterstützung brauchen, damit sie also für eine allgemeine Steuersenkung plädieren können für alle und auch der Körperschaftssteuer, oder dass der Soli jetzt für alle abgeschafft wird, also und dann wissen wir, dass es jetzt für die ganz hohen Einkommen oder dass der Mindestlohn niedrig gehalten wird, da haben sie immer sehr viel Unterstützung in der Ökonomenzunft. Da sind die Ökonomen eine Bank, nenne ich das immer. Darauf kann man bauen. Natürlich nicht jeder Ökonom, aber genau diese Ökonomen, die dieses marktliberale Modell nennen. Weil in dieser marktliberalen Welt braucht es ja keinen Mindestlohn. Und da funktioniert ja alles super ohne staatliche Eingriffe. Und da ist es ja ganz in Ordnung, wenn einige ganz viele Milliarden haben. Das ist ja kein Problem mit Machtverhältnissen. Macht gibt es ja auch nicht dort. Also insofern glaube ich, ist tendenziell natürlich, das ist jetzt auch wieder eine langfristige strukturelle Erklärung, aber eine offensichtliche. Ich bin ja nicht der Erste. Natürlich gibt es, sobald ich dann den Blick ein bisschen weiter gibt es, kann man sich schon vorstellen, warum Kapitaleigentümer und Arbeitgeber diesen Ökonomen noch immer sehr wohlgesinnt sind. Auch wenn im Spezialfall zum Beispiel diese Ökonomen etwas vorschlagen, was schlecht für die Industrie ist. Natürlich wissen das die Industrieverbände. Natürlich wissen die, dass es Unsinn ist, was diese Ökonomen analysiert haben. Und natürlich, aber nochmal, ist es ganz wichtig, immer eine große Gruppe von Leuten zu haben, die sagen, okay, Vermögensteuer, das wird das Ende der Wirtschaft sein. Erbschaftssteuer reformieren, Ende der Wirtschaft. Und diese Ökonomen sind eine Bank da. Das ist halt so.
Da bin ich dann aber wieder, und das mag herkunftsbedingt sein, bei einer Pressekritik. Weil diese Ideen können nur derart mächtig sein, wenn eine aufgeklärte Presse das nicht hinreichend einordnet.
Ja.
Zumindest in ihrem Sinne.
Ja. Und wie gesagt, Presse muss man vorsichtig sein. Es gibt ja eine sehr breite Presse, genauso wie es bei den Ökonomen genügend Ökonomen geben, die das auch ein bisschen ähnlich sehen. Und da würde ich eben sagen, ist es ja eben nicht so. Also dann wäre es dann eben klar, die FAZ, aber dafür gibt es ja die Zeit. Aber man kann ja das Handelsblatt auch nehmen und so. Und da gibt es natürlich genügend Leute, hinreichend viele Ökonomen und Ökonomen, die dort auch publizieren, mich ja inklusive und Gastbeiträge schreibe, da bin ich ja nicht draußen, die in eine andere Richtung geht. Aber man ist natürlich ein bisschen in der Minderheit, sobald man und man wird eingeordnet als der linke Ökonom natürlich. Übrigens, man wird nie eingeordnet als der rechte Ökonom, wenn man ich versuche immer schon rechte Ökonomen das zu etablieren als Begriff, aber das funktioniert nicht. Weil dieses linke Ökonom schon mal, also das, was ich jetzt darstelle, der Linke, ja okay, da gibt es so drei Linke, die dürfen dann auch mal publizieren, die dürfen auch mal ihre Meinung sagen.
Alle anderen sind natürlich in der Mitte.
Ja, die goldene Mitte, auch wir in der Politik. Mhm. Und das meine ich mit der Verschiebung des Koordinatensystems. Nochmal, also Koordinat definiert ja, wer ist in der Mitte. Das haben wir so verschoben, dass Leute wie ich natürlich klar, also ich bin Sozialist wahrscheinlich mittlerweile.
Wir haben also eine Ökonomie, die einfachen Theorien anhängt. Eine Politik, die diese einfachen Theorien gerne übernimmt, weil sie, warum eigentlich? Weil sie es nicht besser wissen, weil sie es nicht besser wissen wollen. Gibt es irgendeine politische Partei, irgendeinen Flügel in einer Partei, der das so begreift wie Sie und an den Zuständen irgendwas ändern wollen würde?
Natürlich, also es gibt in der SPD natürlich den sogenannten linken Flügel, und jetzt benutze ich schon wieder die Terminologie, die ich gerade angegeben habe, aber natürlich würden die sich als linken Flügel wahrscheinlich selbst betrachten. Und Teile auch in der SPD ist natürlich genau das tendenziell auch so geläufig, und eine Wirtschaftspolitik, so wie ich sie wahrscheinlich gerade dargestellt habe, sicherlich auch bei den Linken und sicherlich auch in Teilen der Grünen und sicherlich auch in der Union sogar, aber ein bisschen weniger. Wobei Union möchte ja auch eine breite Partei sein. Ja, also deswegen, gerade die CSU kommt dann manchmal plötzlich in der Vergangenheit auch mit Vorschlägen, also Mietenbremse und so war ja auch damals jetzt der CSU nicht so fremd und war auch, also das findet sich schon natürlich politisch wieder. Ja. Und gerade auch, würde ich sagen, in der SPD. Aber man sieht ja auch, dass das, was dann passiert, oder wenn die SPD vielleicht mal dann regieren darf, wie vorsichtig man agieren muss. Und in diesem speziellen Fall, und darüber handelt das Buch, war es natürlich einfach nur extrem klar, weil es gab eine Partei, die diese andere Position wirklich klar vertreten hat, die FDP, konsistent auch. Also wie gesagt, Christian Lindner hat eine Position, die widerspruchsfrei ist. Sie hat nichts mit der Realität zu tun, meiner Meinung nach. Sie ist wenigstens wieder, während viele der Ökonomen und auch der sogenannten linken Ökonomen meiner Meinung nach recht widersprüchlich argumentieren. Zum Beispiel finde ich es nicht ein bisschen am Thema vorbei, zu viel in die Schuldenbremse hinein zu interpretieren als Probleme. Klar, also makroökonomisch würde es sinnvoll sein, aber wir hätten selbst mit Schuldenbremse eben viel mehr machen können. Ja, die Schuldenbremse hätte viel mehr erlaubt. Insbesondere, wenn wir sagen, wir haben eine Krise, können wir alles machen. Natürlich, wenn ich sage, wir haben keine Krise mehr, kann ich auch die Schuldenbremse nicht entsprechend anpassen. Das ist meine große Kritik.
Kein Sondervermögen ohne Krise.
Ja, also kann man es auch nennen. Aber ich würde es gar nicht keine Krisenpolitik ohne Krise, würde ich sagen. Und deswegen würde ich schon sagen, also wie gesagt, es wird alles abgebildet, auch in der Politik, genauso wie in den Medien. Es sind mehr so vielleicht die Mehrheitsverhältnisse. Ja. Und da glaube ich schon, natürlich kann man eine Interpretation benutzen, dass es ungefähr das widerspiegelt, was die Gesellschaft möchte. Aber ich glaube natürlich schon, dass die Wohlhabenden und die Kapitaleigentümer überproportional Einfluss haben in der öffentlichen Debatte, ist halt so. Wäre ja auch überraschend, wenn sie es nicht hätten. Also, die wären ja doof.
An der Stelle widersprechen sie sich ja fast selbst, weil sie sagen, dass, was die Gesellschaft möchte. Die Gesellschaft möchte das ja ganz offensichtlich nicht, wenn ich mir das Wahlverhalten der Gesellschaft angucke.
Ja, deswegen würde ich das auch nicht akzeptieren. Ich habe das nur mal so rausgeballt, dass ich würde eben sagen, nein, das ist nicht, was die große Mehrheit. Das ist keine Politik für die große Mehrheit. Das ist keine Politik, was, wenn man wirklich das mal auseinander ausbuchstabiert, was die große Mehrheit in der Gesellschaft wirklich haben möchte. Aber es kommt eben dann doch nicht so. Und dadurch entsteht meiner Meinung nach der Frust. Und dadurch gewinnen rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien. Und es folgt die AfD. Das ist natürlich die These am Ende, die dahinter steht. Und wir sehen es auch in den USA. Wenn es einmal eine konsequente Partei geben würde, die auch in den USA, die Demokraten sind ja noch viel schlimmer. Also da hat man eben alles zusammen, die FDP drin, die Grünen und die SPD in einer Partei und auch da, okay, brauchen wir andere Diskussionen, nochmal 2 Stunden, aber gibt es viele Parallelen, die ich nicht im Buch diskutiere, das wäre nochmal ein neues Buch. Ich muss auch sagen, die Politik, diese Politik der Mitte, ja, wir sagen, welche Mitte da, diese Politik der imaginären Mitte, die hat eben halt aus verschiedenen Gründen zwischen 2010, also nach der Finanzkrise bis 2019 ja sehr gut geklappt. Ne? Also ohne viel politisches Zutun vielleicht, aber es lief ja irgendwie. Und ich glaube, was dann aber in den letzten 5 Jahren passiert ist, ist eine riesige Herausforderung, so wie wir sie auch nicht hatten. Ja, also erstmal die Corona-Krise 2 Jahre, den Corona-Schock, dann den Energieschock, die Energiekrise, dazu natürlich auch noch strukturelle Änderungen im Weltmarkt, also globale Entwicklungen, klar, also das kommt ja alles dazu, auch unser Automobil, also wir wussten sowieso schon immer, wir mussten eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft schaffen, oder wir wollten es, wir wollten die Transformation hin zur Klimaneutralität, hatten wir uns entschieden. Die Automobilbranche musste sich dadurch verändern, das heißt, das war alles schon da, und dann kamen nochmal diese Krisen hinzu. Ich glaube eben, dass diese Politik der Mitte, des Nichtstun, des Nichts richtig Handeln in normalen Zeiten vielleicht auch dann nicht so schlecht ist und dann die Leute sagen, okay, dann machen wir da lieber keine Experimente. Aber jetzt in diesen 4 Jahren haben wir eben gesehen, ich wollte nur sagen, jetzt haben wir wahrscheinlich gesehen, wie schlecht diese Politik ist. Deswegen haben wir das alles nochmal vergrößert. Also das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Erklärung, warum es so lange sich halten konnte, diese merkwürdige Politik. Und jetzt sind wir, also in den letzten 2 Jahren sind wir eben in einer Situation gewesen, wo es aus vielen Gründen eben überhaupt nicht funktioniert hat und hätte besser sein können, meiner Meinung nach. Also ab 2023 hätten wir eine Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik fahren können, die Rezession vermieden hätte. Wir hätten schon ein Wirtschaften. Das ist die These. Das ist die These im Buch natürlich. Ja, das muss sie ja
Ich
sein.
höre, ich höre.
Ja. Und all das, was ich eben und einige andere eben auch vorgeschlagen haben für 2023, gilt auch noch für 2024, 2025, also gilt auch noch nächste für die neue Regierung. So, was wäre es dann? Ja, genau, und jetzt kommen wir. Aber nochmal, das ist eigentlich der Punkt, dass 2023 hätten wir schon machen können.
Was hätten wir denn machen müssen?
Also viele Sachen, die
Sagen wir sollen.
viele Sachen sind nicht neu. Wir hätten sie nur konsequent durchziehen sollen, ohne diese Nebelkerzen, nenne ich sie immer, die dann immer uns. Also, was hätte es für den im Wirtschaftsaufschwung, für die Wirtschaft, sogenannte Wirtschaftswende gebraucht? Ich glaube, es hätte unheimlich viel Sicherheit geschaffen, wenn wir die Strompreisbremse verlängert hätten. Und zwar eine Strompreisbremse inklusive Netzentgelte. Denn ab 23, wir hatten diese große Verunsicherung natürlich, ob die Strompreise überhaupt runtergehen werden. Die sind jetzt runtergegangen, aber nur die Börsenpreise. Aber jetzt gibt es immer noch eine riesige Verunsicherung in der Wirtschaft hinsichtlich der zukünftigen Netzentgelte, also die Entgelte für den Transport. Der Strom muss ja produziert werden, aber dann muss er auch noch transportiert werden über die Stromnetze. Und da gibt es jetzt eine riesige Unsicherheit. Das heißt, alle Unternehmen, aber das haben sie schon seit 23 gesagt, haben gesagt, na ja, wenn wir klimaneutral werden sollen, dann müssen wir unsere erdgasbasierte Anlage austauschen für eine strombasierte. Das machen wir. Aber wir haben keine Ahnung, wie teuer das wird bei den Stromkosten. Und wir glauben euch gar nichts mehr. Und wir glauben vielleicht auch, dass die Energiewende hier scheitert. Und in den USA übrigens sagen sie uns, die Stromkosten sind da die Hälfte von dem immer noch. Und alle haben immer gesagt, okay, macht da was. Das ging über. Wir haben dann immer nur den Industriestrompreis für einige wenige diskutiert. Aber es gab immer einen DGB-Vorschlag, zu dem ich übrigens die zugrunde liegende Studie geschrieben habe, der gesagt hat, nein, muss ich jetzt erwähnen, warum erwähne ich es? Ja, weil ich erwähne es, weil das natürlich auch der Grund ist, warum ich dafür jetzt bin. Also das fällt jetzt nicht vom Himmel. Ich erwähne es, weil ist ja auch wichtig. Sonst sagen Leute wieder, versucht er wieder DGB-Position einfach willkürlich zu verteidigen. Nein, also das war schon durchdacht. Das hatte ich aufgeschrieben und dann hat es halt gepasst mit der DGB-Forderungen, die hatten übrigens auch erst eine andere Forderung, haben sich auch sehr stark auf die energieintensiven Industrien fokussiert. Ich habe aber gleich gesagt, nein, nein, wir müssen es breiter machen. Für alle Unternehmen braucht es eine Strompreisbremse und auch für Haushalte. Seit 23, das ist die erste große Forderung, sage ich, legt das eine Obergrenze fest. Ihr sagt als Politik, ihr sagt immer, die Energiewende wird langfristig den Strom oder die Energie billiger machen. Übrigens, klimaneutrale Welt heißt Strom plus Wasserstoff. Da ist ja fast nichts anderes mehr. Also nur deswegen ist Strom so wichtig. Strom wird nochmal. Und dann sage ich, na ja, unterfüttert auch eure Versprechen mit klaren Handlungen. Sagt, na ja, es wird nicht teurer als X werden.
Dann habe ich immer noch Anpassungskosten. Ich habe also immer noch eine Unsicherheit, aber die Unsicherheit tut nicht mehr so weh.
Ja. Genau wichtig, aber ich würde auch noch mehr machen. Anpassen komme ich gleich noch. Ich würde 4, 5 Maßnahmen, die ganz klar zu kommunizieren sind und die eine große Wirkung haben. Und nur, also die erste ist eben die Strompreisbremse, die ganze Arbeit für alle, auch für die Häuser und für die Unternehmen, aber gestaffelt. Die haben dann verschiedene Preise, wie sie auch bei der alten. Das ist wieder schon Planwirtschaft für die meisten Ökonomen. Und da renne ich gegen alle Energie, auch bei den Grünen ganz besonders, die mögen, dann verbrauchen die Leute ja zu viel Strom. Und ja, ja, also total Widerstand auch bei den Grünen.
Naja, ja. Billiger als heute wird es ja wohl nicht werden.
Nein, oder? Nein, ich will ja die Ober, ich will ihn nämlich festsetzen, da wo er jetzt ist, wenigstens sagen, ah, denn viele haben jetzt Angst und alle Unternehmen, dass er doch wieder hochgeht, wegen der Netzentgelte, weil wir die, es wird 660 Milliarden nach Schätzung, und 660 Milliarden uns kosten, die Stromnetze nur auszubauen. Das 45 muss man. Und dann kann man sich dann sofort, rechnen sich die Leute aus, oh, das kann ganz teuer werden. Muss es übrigens nicht, wenn wir das öffentlich machen, die nächste Sache. Zweite Sache, aber natürlich habe ich dann wenigstens die Betriebskosten oder die Kosten der Menschen bei den Energieseite gedrückt. Jetzt habe ich natürlich aber bei den Anpassungen, es ist ja immer noch schwierig, also es ist ja vielleicht immer noch nicht so einfach, wenn ich mich dann fortbewegen möchte. Deswegen würde ich immer noch sagen, also die Infrastruktur, der öffentliche Personennahverkehr natürlich muss ausgebaut werden. Die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität muss ausgebaut werden. Da würde ich übrigens für die mittleren Einkommen jetzt eine Prämie einführen, nicht nur für den Verkauf, sondern für Leasing für private Haushalte, sodass der Einstieg einfacher wird in die E-Mobilität.
Frankreich macht
genau, das. Frankreich hat es gemacht. Das ist der zweite, nächste Vorschlag. Auch das ist ein Vorschlag damit. Das heißt, die Ladeinfrastruktur oder allgemein die Infrastruktur allen auszubauen. Das ist der zweite Punkt. Also ich kann nicht nur die Strompreise senken, sondern ich muss auch dann alles andere, bei der Infrastruktur sehr viel, und das muss übrigens öffentlich sein, das berechnen wir auch gerade in der Studie, wenn wir dann das alles wieder mit privatem Kapital, Eigenkapital finanzieren wollen, wie viele das auch in der SPD jetzt fordern. BlackRock hat doch so viele Milliarden, dann wird es extrem teuer, weil BlackRock eine Rendite von 8-10% haben möchte. Und die Bundesnetzagentur dann diese Renditen nämlich genau, also die Netzentgelte so setzt, dass die Renditen rauskommen. Das ist auch, das weiß keiner. Es wird alles reguliert, aber reguliert mit einer Tendenz, dass die Renditen irgendwie rauskommen müssen. Wenn wir es aber wirklich alles öffentlich machen, könnten wir mit ganz anderen Renditen arbeiten, mit viel niedrigeren, und dann müssten die Netzentgelte auch nicht ansteigen.
Das, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind wir alleine jetzt schon bei mindestens 1 Billion, die der Spaß kostet. Also mindestens 1000 Milliarden, die wir da investieren müssen. Also Ihre 660 von vorhin, dann kenne ich eine Arbeit vom Deutschen Institut für Urbanistik, die ausgerechnet haben, dass alleine die kommunale Infrastruktur am Leben zu halten 300 Milliarden oder waren es glaube ich 350 Milliarden kostet. Wir sind ganz schnell bei 1000 Milliarden Euro. Wo holen, wem nehmen wir die ab?
Ja, also Da sind wir beim Ausbau der öffentlichen Investitionen. Also wie gesagt, ich würde den Strompreis, ich würde noch eine Investitionsprämie, wie sie ja jetzt auch im Wahlprogramm, die finde ich schon ganz richtig, für private Investitionen, aber ich würde sie konditionieren, die Richtung muss stimmen. Das heißt, sie sollte schon eigentlich in klimaneutrale Technologien, und jetzt ist die Investitionsprämie, wird sie diskutiert, auch von den Grünen, interessanterweise, ohne jede Konditionierung, was ich ein bisschen merkwürdig, dann wird sie auch sehr teuer übrigens.
Das war doch in diesem Habeck-Papier von vor ein paar Monaten, war die ja noch.
Ja, ja. Und aber jetzt auch die SPD, ja, ja. Und ist ja auch nicht, also um kurzfristig die Wirtschaft jetzt anzukurbeln, braucht es keine allgemeine Steuersenkung für alle, also das ist, sondern nur für Unternehmen, die investieren wollen, das sowieso. Ich würde sogar eine Investitionsprämie, eine Extraprämie für solche Unternehmen, die gute Löhne zahlen, also eine Konditionierung auf gute Löhne, natürlich. Das macht man sogar in den USA, aber in Deutschland diskutieren wir das wieder nicht. Muss ja, ich nenne das immer Fair New Deal. Fair New Deal ist, es gibt einen Deal für die Wirtschaft, aber fair muss es sein, das heißt, es muss bei den Löhnen ankommen. Aber ich würde immer noch eine gewisse Konditionierung auf grüne Faktoren, wenn ich das mal so, sondern nicht für alle. Das heißt, wenn man eine neue Erdgasanlage da einbauen soll, dann gibt es einen nicht, sondern es soll schon irgendwie dann uns näher bringen in die Richtung. Das ist das Witzige. Das ist selbst bei den Grünen jetzt rausgefallen. Aber okay, man macht sich vielleicht schon bereit für die unionsgeführte Regierung. Und bei der SPD ist es auch schon rausgefallen. Dadurch wird es übrigens so teuer. Aber dann haben wir immer noch ich glaube, damit mit diesen zwei Maßnahmen, Energiekosten, also Strompreisbremse und Investitionsprämie, würden wir die privaten Investitionen schon mal ankurbeln. Kurzfristig, das ist das Kurzfristige. Mittelfristig müssen wir natürlich massiv noch die öffentlichen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur erweitern. Und da kommen diese großen Zahlen rein. Also da kommen, ich würde sagen, also es gibt, was ich jetzt ausgedrückt habe, ist ja bis 2045, die 600, die kann man nicht so nehmen. Aber wenn man mal sagt, man kann schon davon ausgehen, dass, und das sind verschiedene Studien, dass für die nächsten 10 Jahre, betrachten wir mal nur die nächsten 10 Jahre bis 2035, nicht 45, dass wir ungefähr da vielleicht einen zusätzlichen Investitionsbedarf zu dem, was wir noch nicht haben, von vielleicht 600 Milliarden haben. Das wären 60 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich, also 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Das sind nicht die Gesamtinvestitionen, sondern nur, wo die öffentliche Hand eigentlich investieren sollte. Und genau das sollten wir tun, ja. Das wäre der dritte Komponente, die öffentliche Investitionen nochmal zusätzlich ausbauen. Und da kommt natürlich die Finanzierungsfrage ein bisschen. Aber das müssen wir tun. Wir müssen kurzfristig, also Energiekosten runter, sagen alle, aber ich sage ganz klar, Strompreisbremse, traut euch. Investitionsprämie sagen mittlerweile auch übrigens alle. Übrigens, genau das habe ich im Buch geschrieben, da hätten wir 23 machen sollen. Okay, jetzt reden wieder alle davon. Ich würde übrigens, jetzt sind sie ein bisschen zu weit gegangen, eine gewisse Konditionierung, also jetzt wollen sie einfach nur für alle Investitionen. Aber okay, ich würde da nicht gegen angehen. Konjunkturell ist es richtig, ne? Einfach raus erstmal. Aber solange es für Investitionen ist, aber die Richtung aufzugeben, ganz eher, ja, bin ich auch einer ähnlicher Meinung.
Ist es konjunkturell wirklich richtig, jemandem wie mir die Steuern zu senken? Weil das gesparte Geld werde ich nicht investieren, sondern ich werde es sparen.
Nein, die Investitionsprämie funktioniert. Das ist ja nur für Unternehmen, die investieren, die eine Anlage zu machen.
Ich war jetzt bei Steuersenkungen.
Nein. Dagegen plädiere ich jetzt komplett.
Okay.
Nein, ich bin noch nicht im FDP. Das ist das FDP-Programm. Und das Unionsprogramm, das riesiges Loch. Und keiner von denen sagt, wie sie es finanzieren wollen. Also keiner, das ist ja Märchenwelt wieder. Nein. Das ist total absurd. Das wird auch nicht kommen. Das ist total absurd, was die Union, FDP jetzt sagen. Das ist, dir wünscht dir was und wäre extrem ineffektiv. Eine Investitionsprämie ist übrigens auch, die wird sogar als Steuererleichterung vielleicht implementiert, kann man. Also dass Unternehmen, die investieren, dann eine Steuererleichterung bekommen. Wobei man das dann auch so machen muss, dass selbst die keine Gewinne machen, das bekommen, kann man aber auch. Das haben die USA so gemacht. Aber es sind natürlich zielgerichtete Steuererleichterungen, nicht für jeden oder einen, sondern nur, wenn jemand oder ein Unternehmen investiert. Und ich würde sogar investiert und dann vielleicht sogar eine gewisse Richtung investiert, sodass wir nicht jetzt wieder die alten Ölanlagen installieren plötzlich und trotzdem das noch fördern. Also sonst gibt es nämlich sehr abstruse Effekte, die wir dann auch wieder diskutieren. Wie es denn sein kann, dass der Staat mit Millionen etwas fördert, was schlecht für die Umwelt ist. Also nur mal so. Gut, aber das sind die zwei Komponenten und dann noch die öffentliche Infrastruktur. Aber keine allgemeinen Steuersenkungen. Das ist Wahnsinn. Also nicht Wahnsinn, kann man machen. Also der alte Reagan-Traum von Reagan, der auch damals schon nicht so funktioniert hat. Aber jetzt, und dann trickelt es irgendwie runter, ja genau. Aber auch wirtschaftspolitisch nicht effektiv ist. Es ist nicht die beste, es ist eigentlich eine Verschwendung von Steuern, also nicht von Steuern. Also, aber natürlich, einige sagen dann, wir können ja beim Sozialstaat kürzen. Da können wir gleich nochmal drüber.
Ja, aber da kriege ich keine 60 Milliarden raus. Also Sie haben eben 60 Milliarden im Jahr gesagt, das CDU-Papier, was Sie jetzt vorgelegt haben im Dezember 2024, da hat irgendwer nachgerechnet, dass das ungefähr 100 Milliarden kostet, wo niemand sagt, wo die Kohle herkommt. Aber bleiben wir mal bei den 60, weil es ein bisschen weniger ist.
Ich wollte das nicht sagen, dass es eine Lösung ist, aber denn die Lösung ist nämlich nicht, weil wenn man wirklich sich das anschaut, ein bisschen Ahnung hat von unserem Sozialstaat, sieht man sofort, die großen Posten sind natürlich die Union auch nicht antasten wird, die Rente eigentlich und das Gesundheitssystem und beim Bürgergeld, auch da, wenn man, ist es ja nur eine Gruppe, die da überhaupt nicht arbeitet und selbst da kann man nicht viel kürzen und selbst wenn man da kürzen möchte, ja, also wie gesagt, weil man ansonsten Probleme mit dem Verfassungsgericht bekommt, das wissen wir ja, selbst wenn man da ein bisschen kürzt, wir reden vielleicht von ein paar Milliarden. Hört sich toll an, aber nicht, wenn wir über 60 Milliarden pro Jahr reden.
Also eben nicht. Also Schuldenbremse aufweichen oder könnten wir den wirtschaftlichen Zustand der Bundesrepublik als krisenhaft definieren, um darüber eine Kaskade von Sondervermögen zu rechtfertigen, um eben diese Investitionen zu tätigen?
Ja, also Sondervermögen per se hilft ja nicht. Also wir können gerne ein Sondervermögen deklarieren, solange das hat sich jetzt herausgestellt, das wusste man eigentlich auch vor, aber sicherlich seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts können wir jetzt zum Beispiel nicht in 2025 nochmal eine Notlage deklarieren und dann aber Gelder in ein Sondervermögen verschieben, sodass wir das in den nächsten Jahren benutzen, diese Gelder verwenden können.
Ja, wir müssen die Notlage jährlich
deklarieren. Sonst müssen wir immer wieder die Notlage deklarieren. Wenn wir jetzt immer die Notlage deklarieren, brauchen wir aber nicht über Sondervermögen zu reden, dann können wir das so oder so, also können wir gerne als Sondervermögen machen, aber das hat dann nichts mit Sondervermögen zu tun. Also Sondervermögen per se ist nicht mehr wichtig.
Dauer-Sondervermögen, ja.
Sondern wichtig ist, ob wir jetzt in den nächsten Jahren immer wieder die Notlage deklarieren wollen. Da unterscheiden sich die Meinungen bei den Juristen so ein bisschen, weil wir, ich würde natürlich sagen, ökonomisch kann man es immer noch mit diesem Hysterese-Effekt argumentieren. Wir fühlen immer noch den Kriseneffekt. Aber viele halten das für gefährlich. Ich glaube, kurzfristig kann man auch noch sehr viel, also für die nächsten Jahre kann man auch noch sehr viel finanziellen Spielraum schaffen, so vielleicht pro Jahr 20 Milliarden anfänglich, einfach durch eine Neuberechnung der Konjunkturkomponente. Das ist auch wieder, wo Ökonomen die Politik steuern.
Konjunkturkomponente ist das bisschen, was die Schuldenbremse atmen kann.
Genau, die Schuldenbremse erlaubt ja eine gewisse Kreditaufnahme und sie erlaubt eine höhere Kreditaufnahme, wenn die konjunkturelle Lage schlecht ist. Und wenn ich sage, natürlich die all das, diese schlechten wirtschaftlichen Aussichten, die wir jetzt haben, haben nicht nur mit langfristigen strukturellen Faktoren zu tun, sondern auch mit der Energiekrise und dem Schock. Dann könnte ich auch argumentieren, sollte diese Atmung uns mehr Spielraum geben. Da kann man auch. Gut, aber all das hört sich dann so an. Also sicherlich die Union wird alles versuchen, wenn sie regieren dürfte. Jetzt, vorher natürlich hat sie immer gesagt, nein, wir werden das alles hochhalten. Aber das sind so die Sachen, die man machen könnte, ohne eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und Bundestag. Das ist ja, also ohne das Grundgesetz zu ändern zu müssen. Wenn wir jetzt natürlich aber, und wie gesagt, das sind so die Diskussionen, es gibt, und die Alternative wäre, wenn man das Grundgesetz ändern kann, dann wäre ich übrigens der Meinung, kann man gleich eine Investitionsriegel wieder reinschreiben, dass wir also, dass Investitionen rausgenommen sind. Das wäre eigentlich die klarere und saubere Lösung.
Dann hätten wir im Bundestag jede Menge Diskussionen darüber, was ist denn eigentlich eine Investition? Aber immerhin würden wir es diskutieren.
Ja, das haben wir immer. Und wir haben die Definition, das, was die Finanzstatistik ausweist. Und natürlich, ja, also haben wir vorher auch früher mal gemacht. Diese Welt ist auch nicht untergegangen. Wir hätten tendenziell, passt, ist es schon richtig. Und wenn wir meinen, dass es verkehrt gemessen wird bei den Finanzstatistiken, also man nutzt die Definition der Finanzstatistik, so wie der Haushalt ja auch aufgestellt wird. Also ich würde die haushalterische Definition nehmen. Das andere übrigens nach volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung ist nicht praktikabel und noch nicht sinnvoll. Weil ich muss den Haushalt aufstellen, weiß aber noch nicht, was als Investition gilt, weil ich muss erstmal die Statistische Bundesamt fragen. Übrigens halte ich das demokratietheoretisch auch für extrem gefährlich. Ich habe ja gerade argumentiert, dass wir zu viele Expertenkommissionen haben und die Politik versucht, Entscheidungen zu delegieren. Halte ich nicht so viel vor. Es ist mir jetzt mittlerweile sehr suspekt, wenn ökonomische Technokraten politische Entscheidungen treffen. Implizit natürlich, nicht explizit. Insofern erhalte ich diese Definition aus dieser Grund. Und praktikabel wäre es auch nicht. Ich muss einen Haushalt aufstellen und meine die Definitionen im Haushalt sind aber ganz andere als die, die ich für die Investitionsregel. Also Chaos vorprogrammiert würde. Gut, und das könnte ich machen, aber es scheint so politisch, wenn überhaupt eine Änderung der Schuldenbremse, scheint es politisch darauf hinauszulaufen, wenn es überhaupt kommt, dass es eben ein Sondervermögen gibt, also da kommt das, aber das grundgesetzlich verankert ist. Das heißt, wir, wie bei dem Bundeswehr-Sondervermögen, schreiben wir einen Satz, zusätzlichen Satz ins Grundgesetz rein. Das nennt sich dass dieses Vermögen ausgenommen ist von der Schuldenbremsenberechnung. Das wäre da. Das hat den Nachteil, dass wir vielleicht in ein paar Jahren wieder feststellen, dass es doch nicht genug war. Sehr wahrscheinlich und so, aber scheint für die Union dann scheinbar aus politischen Gründen eher diskutabel zu sein und deswegen diskutieren wir das. Aber ich sage immer, ich bin der Ökonom, ich muss den Kompromiss ja nicht vorwegnehmen. Ökonomisch finde ich die Investitionsriegel sinnvoller. Es gibt übrigens noch einen ganz anderen Weg, den wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich beschreiten werden, den wir schon beschritten haben und den wir gar nicht diskutieren, wie wir sehr viele Milliarden an öffentlichen Investitionen noch mobilisieren können, wie wir es bei der Deutschen Bahn auch gemacht haben. Und ich glaube, das wird auch kommen, weil es könnte gut sein, dass wir selbst für das grundgesetzlich verankerte Sondervermögen nicht die Zweidrittelmehrheit haben werden. Das kann ja gut sein. Das heißt, wir können das Grundgesetz nicht ändern. Und was würde dann passieren? Aber wir wollen ein ordentliches öffentliches Investitionsvolumen, zum Beispiel den Stromnetzausbau, das ist jetzt nämlich da, oder den Ausbau des Schienennetzes. Und da kann man eigentlich auch ohne Grundgesetzänderung, also ohne Änderung der Schuldenbremse, schon sehr viel machen. Weil eine Eigenkapitalerhöhung für ein öffentliches Unternehmen, also jetzt nehme ich mal an, die Stromnetze sind alle in der öffentlichen, im Eigentum der öffentlichen Hand, was sie nicht sind. Das heißt, das sind alles Unternehmen, die der öffentlichen Hand gehören, also dem Bund bei den Übertragungsnetzen oder dem Land, einem Land, einem Bundesland oder wie bei der Bahn, die Deutsche Bahn. Dann kann eigentlich der Staat sagen, also die Regierung, ich gebe euch jetzt mehr Eigenkapital, das Eigenkapital benutzt ihr, um zusätzliche Investitionen zu finanzieren. Fertig. Gleichzeitig kann der Staat, also die Bundesregierung oder die Landesregierung sagen, dieses zusätzliche Eigenkapital finanziere ich mit einer Kreditaufnahme. Also man hat als Staat einen Vermögenszuwachs, man gehört ja mehr, aber man nimmt es mit Kredit auf. Eigentlich ist das ja eine Null und genauso rechnet die Schuldenbremse das. Also ich kann das unendlich machen, in jeder Höhe und könnte damit also im Rahmen der Schuldenbremse sehr viel mehr Schulden aufnehmen. Das machen wir übrigens schon. Deswegen ist natürlich auch die Kreditaufnahme zurzeit des Bundes viel höher als die 0,35% plus Konjunkturkomponente. Da kommt nochmal was hinzu. Das sind die sogenannten finanziellen Transaktionen. Das heißt, das könnten wir noch weiter, also nicht der Bund, der reizt das schon aus. Die Bundesländer könnten da noch viel mehr machen. Also der Bund auch, der sollte Tennet übernehmen, meiner Meinung nach, also einen dieser Übertragungsnetzbetreiber, eine absurde Situation, und sollte Tennet, also einer der Unternehmen, das ist eines der vier Unternehmen, die verantwortlich sind, die Stromautobahnen zu bauen, also die überregionalen Stromnetze. Und dann mit Eigenkapital sehr viel arbeiten. Das machen die Bundesländer teilweise fast überhaupt nicht. Zum Beispiel ein Bundesland wie Baden-Württemberg könnte es machen, macht es aber nicht. Berlin und Hamburg, diese Stadtstaaten, machen das schon so ein bisschen. Und da könnte man unheimlich viel machen, ohne dass wir die Schuldenbremse verändern müssen. Wichtig ist mir da aber, dass wir das nicht vermischen mit privatem Kapital, also mit BlackRock-Kapital, weil die nämlich hohe Renditen fordern. Und das ist übrigens die Diskussion. Ich sage, nein, macht das überhaupt nicht. Macht es ein sauber und sagt dann auch dem Regulierer der Bundesnetzagentur, wir als Staat brauchen keine hohen Renditen, denn wenn wir hohe Renditen wollen, sind die Netzentgelte, dann kostet der Strom wieder viel, dann können wir es später wieder bezuschussen. Das ist Wahnsinn, Intram 2. Nein, sagt denen gleich, wir wollen das, was unsere Finanzierungskosten sind, vielleicht 2,5 oder 3%, das wollen wir als Rendite. Wenn wir es so machen, können wir den gesamten Stromnetzausbau und alle öffentlichen Investitionen, diese 60 Milliarden, also 40 Milliarden davon vielleicht finanzieren und es müsste trotzdem nicht viel teurer werden. Aber wir müssen nur richtig rechnen. Und es ist nicht im Interesse der Privatwirtschaft. Also nicht, doch, es ist im Interesse der Industrie und ein großer Teil der Gesellschaft, aber nicht in der Interesse einiger weniger Banken und Privatfinanzinvestoren, sage ich mal. Da ist der Konflikt zwischen Finanzinvestoren und dem Rest der Wirtschaft und Gesellschaft. Der wird aber nicht so gesehen und man will sich nicht gegenseitig auf die Füße treten. Das ist auch wieder. Und es geht tief in die SPD, also Union sowieso nicht. Also ne, die wollen alles. Übrigens interessant, wir haben natürlich auch gleich Ökonomen wie den Chefberater von Christian Lindner, Lars Feld, die dann Papiere schreiben für Union Investment, warum wir unbedingt privates Kapital brauchen, als wenn wir das nicht öffentlich. Da wird einfach angenommen, dass die öffentliche Hand das nicht machen kann. Das ist Unsinn, immer Unsinn. Aber wir dürfen nicht mehr Bundesanleihen ausgeben. Also der Staat soll sich nicht mehr zu 2% verschulden, sagt Lars Feld, damit BlackRock dann mit 8 bis 10% Rendite reingehen kann. Aber wer bezahlt das? Wir alle. Ja, so absurd diskutieren wir. Und da gibt es kein Argument, dass es Effizienzgewinne gibt. Weil das ist ja eigentlich nur die Finanzierung. BlackRock wird ja gar keine, das wird ja nicht so sein, dass die Finanzinvestoren eine Kontrolle über den Netzausbau haben. Das wollen die gar nicht. Ja? Und die wollen 8%, das ist ja immer noch das andere Problem, wenn wir privatisieren, der öffentliche Infrastruktur, vielleicht die Kontrolle. Das ist nicht das Problem. Auf der anderen Seite können deswegen diese Ideologen, diese Marktideologen auch nicht sagen, es gibt einen Effizienzgewinn. Da gibt es keine Effizienz. Ist Unsinn, ist einfach Unsinn. Aber es wird trotzdem, und es wird kommen, weil selbst die SPD da umfällt. Von den Grünen gar nicht zu sprechen, also das ist ja sowieso klar. So wird's kommen. Also jeden Tag werde ich gegen schreiben, aber dagegen. Und darum geht, welche Rendite nimmt ein Regulierer an? Also jetzt rede ich über Regulierer und Netz. Wer will sich damit denn schon beschäftigen? Aber wir reden über Milliarden, die bewegt werden. Nochmal, ich will es nicht kleinreden, also das wäre für Bürger und wie gesagt, und auch, dass der Sozialstaat ein wichtiges Thema ist, aber das sieht man ja jetzt gerade auch wieder im Wahlkampf. Die SPD erinnert sich dann immer sehr stark an den Sozialstaat und dass sie den verteidigen muss, richtig so, aber diese anderen Themen, da ist auch in der SPD Privatisierung total okay. Der Gewerkschaftsbund ist die einzige Institution, die ein bisschen versteht und stabil ist. Jetzt rede ich wieder, aber ist halt so.
Worüber wir die ganze Zeit kaum geredet haben, also zumindest explizit kaum geredet haben, sind die Haushalte, die Verbraucherinnen und Verbraucher. Was wird denn eigentlich aus denen?
Naja, also erstens habe ich ja gesagt, die Strompreisbremse soll für alle Haushalte.
Ja.
Außerdem sind die meisten Familien und Haushalte natürlich auch beschäftigt irgendwo. Und wenn bei Volkswagen die Lichter ausgehen, also nicht für Volkswagen als Konzern, aber dann betrifft das schon die privaten Haushalte. Deswegen, und unser großes Problem ist jetzt gerade mal die Transformation, oder die Industrie, die industrielle Produktion, die ja immer Markenkern Deutschlands war. Und deswegen habe ich eben so viel darüber. Und die Energiekrise hat natürlich die besonders getroffen. Also deswegen denke ich immer, wir sind ja auch diejenigen, die irgendwann wo arbeiten. Und die Beschäftigung, auch wenn der Beschäftigungsanteil in der Industrie nur 20% ist, nochmal 20% Dienstleistung hängen ja dran. Also das vergeht, dann sind wir schon, reden wir über 40% der Wirtschaft, also der Beschäftigten. Okay, also ich glaube, dann habe ich über viele private Haushalte jetzt geredet, also indirekt. Ich weiß, aber das ist ja das Thema, das wir erstmal hinkriegen müssen. Wenn wir jetzt direkt eben an Maßnahmen denken, und deswegen sage ich immer, ich muss die Wirtschaft jetzt erstmal an Laufen kriegen. Ich habe natürlich auch immer gesagt, Fair New Deal. Und ne, also die Beschäftigten müssen den Lohn, es wird nicht automatisch jetzt, wenn die Wirtschaft anspringt, bei den Menschen ankommen, die beschäftigt sind. Das heißt, der Lohn, und deswegen hatte ich ja auch gesagt, Fair New Deal, Konditionierung auf der Investitionsprämie und anderen Förderungen auf die Lohnhürde, ob Tariflöhne bezahlt werden. Was ich vergessen hatte oder wozu wir nicht gekommen sind, weil ich ist natürlich mal Fair New Deal ist mehr, ein Mindestlohn, der jetzt perspektivisch 2026 15 Euro sein müsste. Ich würde aber auch gleichzeitig das Mindestlohngesetz jetzt ändern und zwar die EU-Richtlinie reinschreiben. Weil
was würde das bedeuten?
Das würde dann auch wahrscheinlich so ungefähr bei 15 Euro für den nächsten Schritt, aber es ist eine allgemeine Festlegung, wie wir den Mindestlohn ungefähr anpassen sollten. Da hätte die Mindestlohnkommission immer noch genug Arbeit, aber es ist eine Richtlinie, die zum Beispiel verhindert hätte, das, was passiert ist. Bei der Mini-Erhöhung in 2023. Das hätte sie verhindert. Und weil ich es eben auch nicht gut finde, dass die SPD immer nur aufwacht, wenn Wahlkampf ist und dann wieder die nächste Forderung mittlerweile für, also beim 12 Euro habe ich noch gesagt, okay, das finde ich in Ordnung, Wahlkampf damit zu machen. Ich finde es immer noch in Ordnung, Wahlkampf damit zu machen. Aber ich würde dann schon von der SPD erwarten, dass sie das Grundproblem vielleicht auch gleich mal mitlöst. Nochmal, warum private Haushalte? Die sind ja auch an Löhne und Gehälter interessiert. Das heißt, deswegen würde ich sagen Mindestlohn. Ich würde auch sagen Ausweitung, Einführung eines vernünftigen Bundestariftreuegesetzes. Das heißt, wenn die Bundesregierung staatliche Aufträge vergibt, dann muss auch gut bezahlt werden. All das ist schon mal, sind Maßnahmen, die sicherstellen, dass es bei den Menschen ankommt. Also insofern, Menschen sind Beschäftigte häufig. Gut, jetzt kann man immer noch sagen, das ist auf der Einnahmenseite der Menschen. Was auf der Ausgabenseite ist ja alles so teuer geworden. Vielleicht war das so die Stoßrichtung. Und deswegen habe ich eben gesagt, bei den Energiekosten, Strompreise würde ich jetzt einfrieren und sagen, da braucht ihr euch jetzt keine Gedanken zu machen. Wir können diskutieren, wo. Ich würde sie bei 30 Cent pro Kilowattstunde. Das ist sogar noch höher als bei vielen Verträgen. Die Neuverträge liegen ungefähr da. Und die alten würde ich sagen, okay, wir müssen bei 30, es darf nicht über 30 Cent pro Kilowattstunde. Das ist absurd. Ansonsten würde ich sagen, ist die Energiewende gescheitert. Wir versprechen den Leuten doch, dass die Energiewende, und die Politik sagt, oh, die Energiewende, am Ende wird alles viel günstiger. Wo denn? Dann macht's doch. Also, sonst ist es alles teurer geworden.
Also wir würden einfach eine Strompreisobergrenze einführen, die so lange gilt, bis der Strom quasi automatisch darunter gefallen ist, weil erneuerbare...
Boah, es könnte ja sogar sein, dass es sehr schnell darunter ist. Also wenn alles klappt, wenn die Wirtschaftspolitik so ist, wie ich sie mir vorstelle, wenn wir den Ausbau der Netze so machen, wie ich mir das vorstelle, habe ich auch Berechnungen, dass sie unter 30 sein kann, ganz einfach. Ja, das heißt, das sagen mir meine Berechnungen, das ist möglich, das ist jetzt nicht utopisch und deswegen macht das. Also da liegen ja Berechnungen dahinter, dass wir vielleicht unsere Industrie auch noch mal ein bisschen behalten und dass es gut bezahlte Arbeitsplätze gibt, das ist ja schon mal was. Und dass es bei den Energiekosten, die ja wirklich Thema Nummer eins waren, wenigstens einen Deckel gibt. Das ist ja schon mal was. Ich würde sagen, wenn eine Regierung das mal schaffen würde und dann auch umsetzen würde, ohne Wenn und Aber, hätten wir vielleicht weniger Frust.
Tom Krebs, vielen Dank.
Okay, ich bedanke mich.